PewCast.
Herzlich willkommen zum PewCast. Mein Name ist Sascha, hallo. Und nein, das hier ist kein Upload-Fehler. Ihr seht richtig, heute wird es um The Last of Us gehen, die zweite Staffel. Diese Ausstrahlung dieser zweiten Staffel ist nun schon knapp ein Jahr her. Ich bin niemand, der jetzt meinen HörerInnen mit Behind-the-Scenes-Details irgendwie langweilig auf die Ohren gehen möchte. Aber es gibt immer wieder ein paar gute Gründe, weswegen ein Podcast nicht zustande kommt. Mich plagen zum Beispiel seit echt langer Zeit technische Probleme, die ich trotz vielen Versuchen nicht bändigen kann. Und es ist selten, aber manchmal springt dann auch ein Gast aus unterschiedlichen Gründen ab. Und es kommt vor, auch für mich, dass dann halt eben mit dieser Aufnahme und dem fehlenden Gast dann so ein bisschen die Motivation wegfällt, weil der Gast ist oftmals für mich so ein wichtiger Bestandteil meiner Motivation, die Podcast-Folge zu machen. Jetzt ist es so, ich habe zu bisher allen The Last of Us Produkten einen Podcast gemacht und vor kurzem gab es dann nochmal eine Neuigkeit des HBO-Chefs. In einem Interview hat er gesagt, man müsste die Showrunner fragen, ob nach der dritten Staffel von The Last of Us Schluss sei. Craig Mazin hat sich dazu noch nicht geäußert. Es gab in Interviews zuvor Kommentare, dass er vielleicht sogar 4 Staffeln am Ende braucht, um das zweite Spiel abzuschließen. Also 3 für das zweite Spiel, inklusive der ersten Staffel, die das erste Spiel adaptierte. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann möchte ich doch irgendwie drüber noch gepodcastet haben. Immerhin wurden hier bereits alle Spiele, alle Staffeln besprochen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich möchte hier nicht diese Lücke wissen am Ende, weil die dritte Staffel, ich glaube, diese zweite Staffel, die wir heute besprechen, hat und wird sie massiv beeinflussen. Und wenn wir dann drüber reden, möchte ich auch irgendwie so nochmal verweisen können. Ja, habe ich schon mal drüber en Detail gesprochen. Deshalb geht es heute um The Last of Us Part 2. Redebedarf habe ich gehabt. Rückblickend auch zu dieser Staffel relativ viel getweetet. Aber am Ende war meine Lust aufgrund dieser engstirnigen Adaption so klein geworden, dass ich erstmal Abstand gebraucht habe. Und dieses Jahr jetzt hat auch ganz spannende Erkenntnisse zutage getragen, die ich heute mit euch teilen möchte. Ich möchte natürlich aber nicht alleine drüber reden, sondern habe wie immer einen Gast bei mir. Ich darf zum ersten Mal im PewCast begrüßen Stefan vom Hyperraum-Podcast. Hallo.
Ja, hallo.
Stefan, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal miteinander podcasten. Du podcastest in deinem Podcast über Serien, Filme, Sci-Fi, Games und hier auch mal da über Star Wars kommt ab und zu mal was. Und ja, da habe ich mir gedacht, was? Das klingt ja mir durchaus sehr vertraut. Deshalb ist es, glaube ich, überfällig, dass wir mal gemeinsam podcasten. Das freut mich sehr.
Ja, mich auch. Und dass es nicht über Star Wars ist, freut mich auch.
Das stimmt tatsächlich, ja. Das wäre natürlich aufgrund des Namens irgendwie sehr naheliegend gewesen. Aber okay, wir sprechen über Zombies und ja, wir haben das jetzt nochmal alles geschaut. Also trotz des Abstands haben wir jetzt alles richtig gemacht. Die Serie nochmal gebinged und die Spiele auch nochmal ein bisschen so zu Gemüte geführt. Insofern sind wir jetzt nicht ganz aktuell, aber ich würde auch immer wieder natürlich betonen, dass so eine Kritik einen Selbstwert hat und nicht an den Release gebunden ist. Insofern, lieber Stefan, wie stehst du denn zu The Last of Us? Wie ist deine Beziehung und wo ist die zweite Staffel für dich dort einzuordnen?
Ja, wenn ich mal mit dem Franchise allgemein anfange, dann hat es auf jeden Fall einen Riesenplatz in meinem Herzen. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du bist auch so mittlerweile eher so ein Casual Gamer. Und ich habe mir immer so, oder ich weiß gar nicht, ob das stimmt, behaupte ich jetzt einfach mal. Naja, aber ich habe immer so, keine Ahnung, alle Jahre kaufe ich mir dann mal wieder die aktuelle PlayStation-Variante und gucke einfach relativ unbedarft, was sind denn gerade so die Spiele, die da rauskommen. Und bei Last of Us war es eben so, dass ich dann einfach, ohne überhaupt irgendwas über das Spiel zu wissen, gedacht habe, ach, so ein Zombie-Spiel, das kann man doch mal mitnehmen und sich angucken, ne? Und das war dann wirklich eines der besten Spiele, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe, weil die Story mit Ellie und Joel hat mich hin und weggerissen sozusagen. Und auch das vom Gameplay hat es mir Spaß gemacht, aber halt vor allem einfach diese Erfahrung mit den beiden, da durch diese Welt zu gehen. Optisch hat mir das super gefallen, halt der leichte Humor, der immer drin war, aber dann halt auch die Spannung. Also ich fand das einfach ein mega gutes Spiel und habe das damals sehr gerne gespielt. Und dann war es so, dass Last of Us Part 2, das muss ja, glaube ich, um die Corona-Zeit gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne.
2020, genau, ja.
Genau, da bin ich gerade, ich bin mitten in Corona umgezogen, in eine neue Wohnung, hatte entsprechend viel Tagesfreizeit neben der Arbeit und habe mir dann wieder einfach die PlayStation geholt gehabt. Und dann wusste ich aber schon, dass ich heiß auf das Spiel bin, natürlich, habe mir das geholt und habe dann das irgendwie wirklich in jeder freien Minute gespielt. Ich war am Anfang natürlich mega geschockt, aber war dann wieder total drin und war im Nachhinein auch, ich bin jetzt nicht jemand, der oft irgendwie im Nachhinein noch über die Spiele oder die Serien oder die Filme wirklich groß nachdenkt, aber das war wirklich ein Spiel, das mich bis heute eigentlich noch beschäftigt, weil ich immer noch, und wenn wir dann zur Serie kommen, vielleicht auch drüber sprechen werden, einfach diese, wie man es geschafft hat, halt nicht einfach einen Teil 2, der quasi more of the same wäre, ja, das wäre der einfachste Win gewesen, ja, sondern halt eigentlich das Ganze zu brechen, aber halt auf eine, finde ich, richtig gute Art und einfach auch aus diesem Medium-Spiel so viel rauszuholen an Erzählmöglichkeiten und auch Erfahrungen, was meiner Meinung nach auch kein anderes Spiel bis jetzt wieder so geschafft hat, das ich gespielt habe. Also von daher war ich über das Announcement der Serie dann natürlich total gehypt, hab dann Staffel 1 geschaut und Staffel 1 hat's auch geschafft, das fantastische erste Spiel, finde ich, richtig, richtig gut umzusetzen und aber auch noch mal einen draufzusetzen, weil sie halt das geschafft haben, wiederum das Medium Serie oder TV irgendwie zu nutzen, haben ja dann einige Sachen, die im Spiel nur so als Randnotizen aufkommen, noch mal auserzählt. Da gab's ja diese fantastische Folge. Scheiße, Namen vergessen. da gab's ja dann unter anderem diese Erzählung über das Liebespaar, was mir total nahe gegangen ist. Also das war auch eine super Serie, eine super erste Staffel. Ja, und dann kam ja irgendwann mit einiger Verzögerung die zweite Staffel. Und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich die geschaut habe, wie wir dann auch kurz über die Serie mal geschrieben hatten, hatte ich wirklich schon fast vergessen, dass ich die Serie wieder geschaut habe im Nachhinein, weil die scheinbar einfach gar keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hatte. Und dann hatte ich mich gefragt, okay, fand ich die damals eigentlich nicht gut oder fand ich die schlecht? Und deswegen war es gut, dass ich jetzt nochmal einen Trigger hatte, die auch wieder neu anzuschauen. Und ich finde, es ist insgesamt eine Serie, die mir schon, oder eine Staffel, die mir gut gefallen hat, die aber halt überhaupt nicht an die Brillanz von Partout rankommt und auch ein bisschen dran scheitert, das zu erzählen, was das Spiel schafft zu erzählen im zweiten Teil.
Mhm. Ich glaube, die Folge hieß A Long, Long Time, in Anlehnung an den Linda Ronstadt-Song, der da ja auch am Ende zu hören ist. I Have You Know. Ja, ich bin kein Filthy Casual. Ich habe früher tatsächlich professionell Videospiele gespielt und auch im Team Titel eingefahren wie Europameister. Aber natürlich, wenn man sagt, dass The Last of Us eins seiner Lieblingsspiele ist, was ich tun würde, dann ist man natürlich bei vielen Gamern in den Augen relativ schnell, hat man einen schlechten Stand. Ne? Also es ist halt durchaus Blockbuster Format im Medium. Dennoch, es ist eins meiner Lieblingsspiele. Ich liebe dieses hoffnungslose, postapokalyptische Szenario. Dieses Worldbuilding finde ich komplett durchdacht und logisch, greifbar. Die Figuren fühlen sich für mich wirklich an wie echte Personen nach auch der langen Zeit, die man mit ihnen verbracht hat. Nicht nur im Spiel, sondern auch einfach die Jahre, die Figuren einfach präsent sind. Wenn ich überlege, andere Spiele haben das einfach nicht erreicht. Und das liegt halt eben auch an der großartigen cineastischen Inszenierung. Also das ist wirklich eine Masterclass, finde ich. Dann dazu muss man auch einfach sagen, Naughty Dog, das haben die auch mit Uncharted gemacht. Also das Detaillevel ist wahnsinnig gut. Und auch jetzt 6 Jahre nach dem Release sieht besonders jetzt halt Part 2 auch noch wirklich fantastisch aus. Also hier steckt eine Heidenarbeit drin. Die Musik ist klasse. Und ich habe in den anderen Podcasts schon genug dazu gesagt. Also wenn es jetzt nur um die Spiele gehen soll, haben wir, wie gesagt, Podcasts verlinkt, in denen ich da länger drüber rede. Deshalb halte ich es ganz kurz. Das ist jetzt nicht für mich so der erste Titel, an den ich denke, wenn es um ja die vielfältige Art und Beschaffenheit von Videospielen so geht. Ne? Also wenn es darum geht, was das Medium so an seinen Möglichkeiten so anbietet, ne? Was das Medium definiert, ist jetzt nicht The Last of Us sofort das Erste, an das ich denke. Aber so als Erfahrung, die das Spiel so anbietet, für mich persönlich und meine Sensibilities, also es könnte eigentlich nicht besser sein. Also ich möchte wirklich noch mal ganz kurz auch eine Lanze brechen für dieses Gameplay, das halt häufig für seine redundante, oftmals brachial bezeichnete Mechanik kritisiert wird. Ich halte das wirklich für so Top-Notch, High-Fidelity-Gameplay. Und es gibt super viele Superfans auf YouTube, die das Spiel wirklich perfektioniert haben. Und wenn man denen zuschaut, wie die in diesem Grounded, also das ist der ultraharte Modus, halt spielen in einem Modus, wo man nicht sterben darf, ansonsten geht der ganze Spielstand verloren. Und das wirkt auf mich wie so jemand, der ein Instrument super gut beherrscht. Das ist ein ähnliches Gefühl, das sich da so hervorhebt. Für mich, da steckt einfach eine wirkliche Tiefe drin, eine Raffinesse, die man halt nicht, finde ich, diesem Spiel absprechen sollte, auch wenn man vielleicht manche Sachen kritisch sieht. Having said that, Staffel 2 war für mich jetzt auch nach Staffel 1, die ich großartig fand, eine extreme Erfahrung. Ich finde, da knirscht es überall. Und es geht jetzt nicht darum, dass die Serie prinzipiell als Adaption etwas ändert oder hinzufügt, sondern es geht darum, was und wie sie das tut. Ich brauche jetzt keine perfekte Adaption. Die Spiele sind ja bereits extrem cineastisch. Ja? Also, dass die Serie da kaum noch etwas hinzufügen kann in der Inszenierung, sondern eigentlich standen für mich auch besonders in der ersten Staffel die Sachen so voran, die die Serie dazu erfunden hat. Also das Cold Open in Folge 1, wo einem so wirklich das kalten Rücken runterläuft, diese grauenvolle Entdeckung des Virus in Folge 2 und dann die entrüstete Wissenschaftlerin, die eigentlich sagt, hier bombardiert alles, ich will nur noch nach Hause. Die ganze Folge, wie du es erwähnt hast, um Bill und halt auch, ich finde die klugen Änderungen in Kansas City da, als da diese Raider noch mal ein bisschen ausgebaut werden. Und ich finde auch Staffel 2 hat das, ne? Also ich finde, dieser Kampf um Jackson ist großartig, das Production Design ist weiterhin super und ich finde Pedro Pascal meets the moment, also der ist immer noch, finde ich, trotz seiner Popularität, die ja auch teilweise mal hinterfragt wurde, immer noch, finde ich, ein sehr guter Schauspieler, besonders in diesen Rollen. Ich finde, Caitlin Dever ist super. Ihre Line-Delivery, sie hat relativ wenig hier zu tun in dieser Staffel, ist super. Die sollte ja auch mal für Ellie in einem Film halt gecastet werden und ist mit Naughty Dog auch sehr vertraut. Die hat in Uncharted 4 die Tochter am Ende gespielt. Ich finde, das Ende ist großartig. Teilweise, wenn die Serie das so Shot für Shot remaket, was das Spiel schon vorgegeben hat, habe ich nichts zu meckern. Und auch die Zombies sehen immer noch großartig aus, was man da so hinzufügt mit diesem Wurzelnetzwerk. Das ist alles toll. Und dennoch, jetzt das große Ding ist für mich in dieser Staffel einfach so gegeben, dass das zweite Spiel halt eine Struktur hat und die ist notwendig für die Geschichte. Also diese Geschichte ist definiert über die Struktur und ohne diese Struktur funktioniert die Story nicht. Und das ist einfach essentiell für mich. Und diese zweite Staffel hat ein riesiges strukturelles Problem. Ich glaube, du weißt, wo ich hin will vielleicht.
Ja, also es hängt ja schon damit zusammen, mit diesem Switch, den wir eben haben, die ganze Zeit zwischen Abby und Ellie in der Serie. Und das Spiel kann das halt schaffen, ne, dass wir eben ja erst relativ spät eigentlich wirklich uns sehr, sehr viel mit Abby beschäftigen. Und dadurch diese ganze Erfahrung, die wir quasi zweimal machen, das schafft die Serie eben so nicht dadurch, dass sie alles viel früher ziehen muss und dann jetzt auch noch versucht, irgendwie die Hälfte der Story von hinten nach vorne in die zweite Staffel schon reinzupacken. Also da gehen irgendwie die Sachen sehr, sehr durcheinander dann.
Ja. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an Craig Mazin, den ich eigentlich ziemlich großartig finde. Ich höre tatsächlich nicht viele Podcasts. Ich habe so einen erlauchten Kreis, wo ich reinhöre. Natürlich gehört der Hyperraum-Podcast auch dazu. Aber es gibt Podcasts, die höre ich wirklich schon seit Jahrzehnten. Ne? Und dazu gehört auch der Script Notes Podcast, den Craig Mazin mit dem anderen Drehbuchautor John August zusammen macht. Und das schon seit, ich glaube, 2010 oder so. Die haben sich damals während des Writer's Strike 2008 nochmal besser kennengelernt und schätzen gelernt und haben dann halt einen Drehbuch-Podcast gemacht, den ich teilweise wirklich Folge für Folge jahrelang gehört habe und mich gefragt habe, wie kann Craig Mazin so ein reflektierter, schlauer Mann sein, mit so viel Ahnung und dann so eine Scheiße produzieren kann, wie diese Scary-Movie-Reihen und die anderen Sachen, die er geschrieben hat. Wobei halt sein erstes Drehbuch, sein großer Durchbruch, ich glaube Senseless hieß der, oder es war dieser Film, wo Marlon Wayans mit den Sinnen irgendwie, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber den fand ich damals als Kind richtig gut. Also so irgendwie so ein bisschen seinen Humor teile ich schon. Jetzt ist das Ding halt, Craig Mazin hat halt 2019 mit Chernobyl einen Emmy gewonnen und in der Industrie komplett quasi so eine carte blanche gehabt für sein nächstes Projekt. Und bereits 2019 hat er auf Twitter sein Profile Picture in eins von Ellie, glaube ich, war es, umgewandelt und hat mit Neil Druckmann, dem Game-Schöpfer, dem Game-Director, eben auch gemeinsame Sache gemacht auf Twitter und dafür geworben, diese Adaption halt bei HBO zu landen und auch als Serie dann halt am Ende umzusetzen, weil Sony ja lange probiert hat, bereits daraus einen Film zu machen. Und eigentlich klar war, das muss eine Serie werden. Das ist halt ein Road-Movie, aber da gibt's ja so viele episodische Teile, das kann man gar nicht als Film wirklich machen. Und jetzt ist das Ding halt eben, ich habe das Gefühl, Craig Mazin mochte das erste Spiel sehr, hat dafür 2019 nach Tschernobyl extrem geworben, das zu kriegen. Und dann kommt Teil 2 raus. Und ich weiß jetzt, dass das, ich bin mir bewusst, dass das eine sehr starke Aussage ist. Und ich will die auch im Podcast länger, stärker erläutern. Aber ich glaube, dass Craig Mazin irgendwie dieses Spiel nicht versteht. Oder verstehen will, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum hier ganz viel nicht funktioniert, weil diese Version der Geschichte hier in der Staffel 2 ist kleiner als das, was das Spiel versucht und das eigentlich wirklich an jeder Ecke. Mit Ausnahme vielleicht jetzt dieser diesem großen Kampf gegen die Horde, was dann halt so das Standout ist für diese zweite Staffel. Aber die Geschichte, so wie sie hier halt präsentiert wird, ja, okay, gut, das passt so, auch wenn es hier und da ruckelt und knirscht, aber mit dem Wissen um die Geschichte des Spiels und der Charakterisierung von Ellie dort, insbesondere dort, kann man eigentlich nur fassungslos zurückbleiben mit dem Kopfschütteln. Also Ellie in der Show ist ein Downgrade in eigentlich jeglicher Hinsicht, also was ihren Intellekt angeht, ihre Kompetenz. Sie ist einfach anders dargestellt und da gibt's für mich einen riesen Disconnect zur ersten Staffel, aber auch halt zum Spiel. Und ich denke mir an jeder Ecke, mein Gott, wieso ist sie so dargestellt? Ich verstehe das nicht. Kannst du das nachvollziehen? Hast du ähnliche Eindrücke gehabt?
Also ich bin ja, wie schon eingangs erwähnt, deutlich positiver als du, aber ich muss dir recht geben, dass Ellie in der Serie relativ früh eigentlich unerträglich ist als Charakter, finde ich. Also es ist, also wir haben ja auch im Spiel natürlich jetzt gerade hinten raus dann eine Ellie, die ja sehr verbissen ist, die nur noch an Rache denkt und mit Sicherheit kein schöner Charakter mehr ist. Aber ich finde, in der Serie ist sie einfach, kommt sie wirklich dann auch einfach wie so ein verzogener Teenager, ist sie ja dann auch, ja, ein bisschen rüber, aber auch einfach in jeder Hinsicht irgendwie total unlikable und bekommt ja auch noch so Szenen, die dann noch mal eins draufsetzen auf die Sachen, die sie im Spiel veranstaltet, die sie in noch einem schlechteren Licht dastehen lassen, dass man eigentlich aus dieser Motivation, die sie hat, über Rache hinaus, schon denkt, also das ist jetzt alles eine Nummer zu viel. Und man hat eigentlich dann hinten raus, kann man eigentlich gar nicht mehr irgendwie für sie routen. Ja? Und im Spiel ist es ja eines der Sachen, dass man will nicht, aber man ist ja dann trotzdem auf ihrer Seite.
Das ist natürlich eine spannende Frage, ne, ob man noch auf ihrer Seite ist oder nicht. Was das Spiel ja auch aktiv will und fordert von einem, ne? Das sehe ich auch so. Aber was Ellie ja jetzt ausmacht in dieser zweiten Staffel, in diesem Part 2 of One Story, wenn man so will, ist, dass da ja 5 Jahre vergangen sind. Und eigentlich sollte sie aus diesem nervigen Teenager-Verhalten so ein bisschen rausgewachsen sein. Und das Spiel zeigt uns das ja auch. Während in der Serie Ellie relativ planlos ist, ne? Also Dina muss ihr helfen, Sachen zu packen. Dina ist, das wird auch direkt in den Making-of-Segmenten, ich bin ja HBO sehr, sehr dankbar, auch jetzt wieder nach anderen großen Serien wie A Night of the Seven Kingdoms, da kommt ja wirklich super Content heraus, so um die Serie herum, kann man eigentlich nur feiern, wer macht das noch? Und da fand ich aber sehr viele Aussagen wirklich tiefblickend, ne? Also Ellie ist the brawn, also der Muskel, und Dina ist the brain. Also so wird das wirklich buchstäblich auch gesagt, und das wird denen ja auch in den Mund gelegt, den SchauspielerInnen. Und das geht halt zu weit. Also so Ellies Entwicklung in dieser Welt, als zu dem Zeitpunkt jetzt hier als 19-jährige Person, ist ja einer Person, die dort in diese Welt reingeboren wurde und die eigentlich sehr fähig ist und nach 5 Jahren Pause und Training noch viel kompetenter sein müsste. Dabei ist das eigentlich alles jetzt weg. Und Dina belehrt sie teilweise wie so ein Schulmädchen, wenn beide eigentlich in dieser Welt gleich aufgewachsen sind und Ellie vielleicht sogar die spannendere Geschichte hat. Und das führt dazu, dass wir dann halt bereits hier in der ersten Folge, in der zweiten Staffel, Momente haben, wo Ellie halt nur durch Zufälle überlebt, also dass sie immun ist. Oder am Ende wird sie einfach zurückgelassen von diesen Scars, wo man sich denkt, okay, warum lassen Sie da jetzt eine Feindin, eine vermutete Person, die Ihnen Schaden zufügen will, einfach am Leben zurück? Also man könnte sie auch einfach schnell umnieten. Und auch 5 Jahre später ist jetzt für Mason Ellie einfach noch ein Kind in dieser Welt. Und das passt für mich nicht. Jesse redet auch mit ihr wie so ein Kind. Sie ist natürlich dann determiniert. Sie ist auf dieser gewaltvollen Jagd nach Rache. Das hast du ja gesagt, ja. Das ist natürlich durchaus fehlgeleitet. Das soll ja auch so wirken. Und dennoch ist sie halt so launenhaft und so schnell gereizt. Und das sehe ich halt im Spiel nicht. Da ist sie erwachsener, da ist sie fähiger. Und das führt auch dazu, dass Mason sie halt so ein bisschen entschärft. Also Ellie ist hier nicht fähig. Das heißt auch, dass sie sehr wenig Leute halt tötet oder nur, wenn sie töten muss. Und das ist natürlich im Spiel häufig schon ein Kritikpunkt gewesen. Also wie kann man für so eine Figur oder auch für Nathan Drake in den Uncharted-Videospielen, wie kann man für diese routen, wenn sie halt die ganze Zeit die vielen Leute dort halt töten, also massenweise Leute töten? Und da gibt's halt einen Begriff dafür seit ein paar Jahren, der halt dann auch während der Reportage damals zu den Review-Zeiten halt relativ groß war bei The Last of Us Part 2, nämlich die ludonarrative Dissonanz, dass halt eben das, was erzählt wird, nicht mit dem Gameplay übereinstimmt. War das für dich bei Teil 2 ein großes Problem und siehst du das auch so ein bisschen als Problem in der zweiten Staffel?
Also im Gameplay war das für mich gar kein Problem, auch nicht bei den Uncharted-Spielen, weil ich finde, es ist ja schon vor allem eine Mechanik, also ich nehme das dann hauptsächlich als Mechanik wahr und als Challenge, die so ein bisschen, ja, die Spannung hochhält und die Erkundung ein bisschen erschwert, aber ich kann da auch sehr gut unterscheiden, zumal es ja auch so ist, dass bei beiden Spielen ist es ja so, du tötest ja keinen, na okay, bei Last of Us stimmt, das ist schon gar nicht mehr bei Part 2, aber in der Regel tötest du ja keine Menschen, um die es schade ist, ja, und bei Last of Us ist es ja so, dass trotzdem eigentlich immer relativ klar ist, zwei Sachen, entweder wenn du in der Welt überleben willst, dann musst du dich halt durchkämpfen, ja. Und das andere ist, da mache ich jetzt mal einen größeren Bogen, weil das Spiel ist ja eigentlich, es ist ja kein Rollenspiel, es ist halt ein sehr schlauchartiges Spiel, ne? Aber im Prinzip lässt dir das Spiel ja eigentlich auch immer die Wahl, so ein bisschen, wenn dir das jetzt ja alles zu viel ist, dann kannst du einfach aufhören zu spielen. Ja? Also du hast zwar nie die Wahl, dich zu entscheiden, keine Ahnung, bringe ich die Person jetzt um oder lass sie leben. Klar, man kann versuchen, vielleicht ein bisschen mehr Stealth zu machen und weniger Leute umzubringen, aber faktisch an vielen Stellen muss man die Leute halt töten, ne? Und ich glaube, das ist auch ein bewusstes Mittel in dem Spiel. Ich meine, ich hätte das sogar mal in irgendeinem Making-of oder Interview gehört, dass die gesagt haben, naja, wenn das einem zu viel ist, dann kann man ja aufhören zu spielen, ja? Aber sie wollen innerhalb des Spiels ist man halt gezwungen, den Weg zu gehen, ja? Und den Weg quasi auch zu erleben.
Es gibt tatsächlich ja Videos online, wo Spieler gezeigt haben, dass man tatsächlich durch diesen Schlauch auch durchrennen kann. Und tatsächlich nur ganz wenige Figuren im Laufe dieses Spiels halt töten muss. Ne? Also das ist auch nochmal etwas, was man vielleicht erwähnen kann. Natürlich ist das dann auch sehr gestellt, sehr künstlich, aber theoretisch ginge das, dass man als Figur teilweise durchläuft und ganz wenige Zombies oder Menschen auch dann töten muss.
Ja, aber ich meine jetzt an so Schlüsselszenen, wo du vielleicht in einem Rollenspiel oder in einem bisschen mehr, keine Ahnung, offenen Spiel die Wahl hättest, okay, bringe ich die Person jetzt um oder überrede sie oder lass sie am Schluss doch nochmal davonkommen, ja, das kannst du nicht, sondern du wirst ja. Sogar sehr reduziert, meistens ja wirklich so Quicktime-mäßig mit einem Button gezwungen, jetzt die Person umzubringen in, keine Ahnung, in 10 Schritten, ja, aber immer nur der gleiche Button und das löst ja auch schon was aus.
Das war ja auch ein riesiger Konfliktpunkt im Fandom oder auch in der Reaktion generell auf das erste Spiel, dass man den Doktor am Ende töten musste. Ne? Mhm. Also da bist du natürlich völlig auf der richtigen Seite, ja. Ich finde dennoch, ich finde es aussagekräftig, um nochmal ganz kurz auf Ellie zurückzukommen, dass jetzt Neil Druckmann und seine Co-Autorin Hayley Cross vom zweiten Spiel die Show verlassen haben. Und ich finde auch, im Laufe dieser begleitenden Podcasts zu Staffel 2 hört man ein bisschen so die Enttäuschung von Neil Druckmann raus, was aus diesem Spiel gemacht wurde. Steigen wir mal vielleicht so ein bisschen jetzt so ein, bei dieser ersten Folge, die ja direkt so beginnt, full frontal, so hier Ellie und Joel haben einen Konflikt. Das ist so das Hauptding am Anfang. Und Ellie wird eingeführt als Figur, die kämpfen kann, auch jetzt nicht gegen Leute kämpft, die ihre Größe haben. Sie ist natürlich klein, Bella Ramsey ist sehr klein. Ellie im Spiel ist ein bisschen größer, aber natürlich auch jetzt nicht irgendwie so muskulös wie Abby dann in der zweiten Hälfte. Und ich fand, das war insgesamt eine relativ langweilige Folge, die mit dieser Lüge nochmal beginnt und nochmal halt so diesen hauptsächlichen Konflikt, der ja bis ans Ende von dem zweiten Spiel halt gezogen wird. Damit macht sie nochmal auf. Womit ich ein Problem habe auch ist, dass die Serie hier, das wurde auch dann kommentiert im Making-of, dass, ja, Neil Druckmann hat gesagt, ja, es war jetzt nicht so ein Riesen-Reveal, dass Abby ein Firefly ist, das konnte man sich denken. Ich fand's halt schon krass, als im Spiel dann halt plötzlich alle so um Tommy und Joel halt herumstehen und dann so innerhalb einer Sekunde klar wird, was ist und dann auch schon Joel halt ins Bein geschossen bekommt. Und die Serie hier beginnt mit Abby als Firefly, die um ihren Vater trauert und Rache spürt. Und Rache natürlich als großes Motiv, als großes Thema in dieser Staffel, klar. Aber war das notwendig? Hat man sich da nicht so ein Reveal weggenommen? Ich fand das irgendwie total schade, dass die Serie so beginnt.
Auf jeden Fall. Und das war das, was ich vorhin ja so, glaube ich, ich hatte vorhin 10 Gedanken in einem, aber das, dieser frühe Reveal, das ist für mich so das Hauptproblem, ja, weil das ist einer der ganz großen Tricks, klingt schon jetzt fast zu vereinfacht, aber was das Spiel halt so toll macht, ist, dass du am Anfang genau diese Information eben nicht hast, ja, und dich dann erst nach, was ist es, nach 10 oder 15 Stunden kommst du ja wieder quasi zu dem Punkt und lernst dann die Perspektive kennen und bekommst dann den ganzen Background. Und das finde ich das Grundproblem der Staffel, die sich dann durch die weiteren Folgen durchzieht, wenn Abby so vorkommt. Und ich finde, es nimmt sehr, sehr viel einfach von der Erzählung weg. Ja.
Mhm. Vor allem wäre es halt auch, wenn man jetzt diesen Weg geht, eine Chance gewesen, vielleicht Caitlin Dever eine Chance zu geben, dann irgendwie visuell irgendwie anders auszusehen. Also ich finde es natürlich, vielleicht können wir danach noch ein bisschen so drüber reden, wenn es mehr um die physischen Aspekte auch des Gameplays und auch was hier auch fehlt in der Serie. So sprechen. Caitlin Dever, da muss man ansprechen, ist eine sehr zierliche Person, die aber hier in der Serie ziemlich capable aussieht und auch tatsächlich sehr, finde ich, kompetent diese Waffe hält. Ne? Also da ist so Trigger-Disziplin und da, also man kauft es ihr ab, dass sie dann halt so schon vorher als Firefly großgezogen wurde zur Soldatin und dann auch sehr gut dann in diese Wolf-Gruppe reinpasst. Und dennoch hat man halt hier schon was Großes ausgelassen, was halt eben sehr wichtig ist. Also du hast eben auch nochmal diese Gewalt angesprochen, die dann für dich so eine Challenge ist und so weiter. Und ich würde halt sagen, die Gewalt, die in diesem Spiel hier oftmals auch kritisiert wird, diese exzessive Gewalt, das ist ja the point. Also deshalb sagt ja auch Neil Druckmann, dann spiel's halt nicht, weil the violence is the point. Und genauso ist halt eben auch Abbys Character Design the point. Das ist eine Figur, die diese Wut, diese Rache total in sich reingefressen hat. Sie kann quasi nicht raus und deshalb explodiert sie fast. Und man sieht das ja körperlich, dann halt diese Entwicklung, dass sie dann halt eben ins Fitnessstudio geht und dann ganz viel Muskeln aufbaut. Und das nimmt man hier so der Figur komplett raus. Das fand ich extrem schade. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, so einer Schauspielerin dann halt eben sowas zuzumuten und sowas auch zu fordern. Ich glaube nicht, dass das, ja, dass man das tun kann einfach. Ich glaube, das geht einfach nicht, so eine Hollywood-Schauspielerin. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch immer wieder Männer, ne, Christian Bale, die halt für eine Rolle sehr viel abnehmen oder sehr viel wieder zunehmen. Und ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also sowohl bei Abby als auch bei Ellie werden elementare Teile direkt hier am Anfang weggenommen. Und es ist einfach sehr schade. Es ist eine schmalere Version dieser Geschichte, die ich so liebe. Und das hat mich am Anfang sehr überrascht, dass man da so kurz denkt. Ja,
ich kann mir aber schon vorstellen, dass es echt praktische Gründe hat. Und auch, ich meine, klar, es gibt auch männliche Schauspieler, die sich für eine Rolle total transformieren in eine oder die andere Richtung, dann extrem fett werden, eben Christian Bale da. Aber ich glaube, darf es nicht vergessen, für eine Frau ist es nochmal was anderes. Und wenn ich mich dran erinnere, was für ein Theater das war, wie Last of Us 2 das Spiel rauskam und wie Abby da aussah, da denke ich mir, kann ich schon verstehen, dass man vielleicht auch überlegt, naja, einer Schauspielerin will man das Ganze jetzt nicht nochmal zumuten müssen. Vielleicht war das auch wirklich eine Überlegung daneben, ehrlicherweise, wie willst du das außer mit Steroiden auch noch hinbekommen? Ja? Das ganz Praktische. Ich war übrigens aber doch erstaunt, wie ich jetzt nochmal so ein bisschen den Playthrough angeschaut habe, wie ähnlich gerade im Gesicht sie aber dann trotzdem der Spielversion ist, also natürlich der ganze Körper und so weiter, aber man hat schon, also es war erstaunlich nah dran, irgendwie vom Aussehen dann trotzdem. Ja.
Mhm. Ja, also diese ganze Diskussion um das Spiel herum aus einer toxisch-männlichen Bubble ist natürlich schwer zu ertragen. Das hat auch damals zu dem Spielrelease zu ganz schlimmen Folgen für die Darstellerin, für die Voice-Actorin auch geführt, ne? Laura Bailey, die Abby gespielt hat. Ich sehe auch teilweise hier, dass man mit ihr beginnt, sie so ein bisschen entschärft. Also quasi ansonsten wäre ja Caitlin Dever hier so reingekommen, tötet unseren geliebten Joel und geht wieder und ist nicht mehr zu sehen. Und was man da so einer Schauspielerin dann vielleicht auch zumutet mit dem Wissen um die Reaktion auf das Spiel und halt weiß, okay, wir können die nächste Staffel nicht rausbringen für die nächsten 2 Jahre, da hat man sie so ein bisschen entschärft. Natürlich ist das eine finde ich, eine gute Entscheidung, wenn es um die Gesundheit dieser SchauspielerInnen geht. Aber auf der anderen Seite nimmt es dem Spiel auch, also der Story wieder so ein bisschen was weg, finde ich schon. Also es ist halt ein bisschen schade. Ich kann es verstehen, es ist jetzt auch nicht das größte Ding am Ende. Aber das war halt für mich so was mich auch zur Figur von Abby halt hingezogen hat. Ne? So, ich konnte das total nachvollziehen, dass sie also wie sie aussieht einfach, das war so eine spannende, kreative Entscheidung und dass sie auch so vielen dummen Gamern, ich sag's jetzt einfach mal so, vor den Kopf gestoßen ist, hat mich damals sehr gefreut. Das fand ich sehr schade. Was ich auch schade finde, ist, wie Ellie hier so nochmal dargestellt wird, ne, also so als Figur, die schon hier irgendwie bei diesen Patrouillen fast wie so eine Psychopathin out for blood ist. Also sie will Blut, sie will Zombies töten und man führt da relativ schnell so diese Dynamik ein aus Ellie und Dina, dass Ellie halt diejenige ist, die draufgängerisch ist, die sich verschätzt und Dina, die sorgfältig plant und Ellie, die dann halt sagt, run at me und sowas zum Stalker. Überhaupt, dass hier der Stalker eingeführt wird, auch wieder so eine Überraschung. Wir haben ja beide das Spiel gespielt und wir wollen ja auch eigentlich mehr die Serie so ein bisschen schon jetzt alleinstehend irgendwie betrachten. Aber man muss irgendwie immer wieder, oder ich komme unweigerlich immer wieder zum Game zurück. Und das war schon ein Moment, da kann ich mich sehr, sehr genau dran erinnern, da habe ich auch für jemanden gestreamt. Und also ein privater Stream quasi mein Screen geshared und dieser erste Stalker im zweiten Spiel taucht auf, als man in diesem dunklen Bürokomplex reingeht. Ne, man wird da in eine Toilette reingelockt und es ist halt ein relativ normaler Moment, wo man sich als Spieler ruhig fühlen darf. Man sammelt gerade irgendwie Utensilien dann für diesen großen Kampf gleich und in dem Moment, wo man wieder rausgeht, huscht wie bei Science, das ist ein ähnlicher Moment, das klickt für mich total, dieses Alien dann halt hinter der Hecke vorbeigeht, so huscht und einmal ganz kurz aufblitzt, um zu sehen. Es genauso sieht man ganz kurz diesen Stalker und weiß jetzt, in dem nächsten Raum ist das Vieh und noch mehr von denen. Als ganz neue Gameplay-Challenge, aber auch, also natürlich hat man Angst davor, aber auch dieser Moment hat mich total erschrocken zurückgelassen. Ich habe wirklich meinen Controller für ein paar Minuten zur Seite legen müssen. Und sowas habe ich eigentlich ganz, ganz selten. Und auch jetzt, wenn ich wieder dran zurückdenke, ja, fange ich fast so an zu zittern so. Das ist so was mich total nochmal begeistert für dieses Spiel, die Inszenierung da hervorzuheben. Und hier haben wir das halt eben so direkt am Anfang wieder. Warum? Warum lässt man das nicht so für dann die Erkundung von Seattle als großes Reveal da? Und klar, Ellie, die jetzt wieder eingeführt in der zweiten Staffel als eine Figur, die sich überschätzt, ne, und überheblich ist und dann halt eben wird nochmal für die dümmlichsten Zuschauer so unterstrichen, hey, Ellie ist immun, ihr passiert nichts. Also ich habe das Gefühl, hier sind ganz viele Notes irgendwie in dem Drehbuch, die dazu geführt haben, dass wir das hier so sehen in dieser Art und Weise. Das hat mich einfach gelangweilt und verblüfft zurückgelassen. Das fand ich keine gute Entscheidung.
Ich meine, haben die nicht sogar auch gesagt in dem Podcast, dass sie das zum Beispiel diesen Stalker, aber auch später diese Röhre relativ früh schon zeigen, einfach um nochmal klarzumachen, dass die Welt sich auch weiterentwickelt hat, beziehungsweise eben diese Zombies sich weiterentwickelt haben und dass halt die Menschen, die gedacht haben, okay, sie können sich da jetzt irgendwie einrichten und so zurückziehen und vielleicht ein bisschen jetzt arrangieren mit den Umständen eben nicht, weil halt, ja, die Gefahr wird wieder größer und es gibt halt kein Zusammenleben sozusagen. Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Ich finde aber, diese Horde unter dem Schnee macht das ja schon. Weil normalerweise hat man sich ja vorher im Schnee relativ sicher fühlen können, weil die Zombies halt gefrieren und nichts passiert oder wenig passiert. Und hier hat man dann gesehen, ah nee, die können immer noch eine sehr, sehr große Gefahr ausüben und entwickeln sich weiter. Also ich verstehe die Logik dahinter. Ich würde nur argumentieren, man hat das schon, man erfüllt das schon, auch mit diesen Wurzeln dann nochmal in dem Rohr, ne, dass man eben zeigt, ja, auch die Community selber ist jetzt nicht sicher, sie kann auch von innen heraus halt angegriffen werden. Also, ich finde, da wird sehr viel so weggewischt und das sind eigentlich Sachen, die sind sehr wichtig. Problematischer für mich sind eigentlich noch die Änderungen in der zweiten Folge. Wir haben da nämlich ganz viele Switch-Ups. Nämlich im Spiel ist es so, dass Joel und Tommy miteinander rausgehen und Dina und Ellie unterwegs sind und Jesse ist, glaube ich, ganz raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und in Jackson passiert auch gar nichts gerade. Wir haben aber Tommy dann halt in Jackson, weil wir brauchen eine Figur, die wir kennen, für die wir rooten während dieses Angriffs der Horde. Und dann haben wir halt eben eine Problematik, dass Dina und Ellie nicht ihren Moment haben können, wo sie sich nahe kommen in diesem Hideout da, wo Eugene Gras anbaut. Ja, und das größere Problem ist, dass Tommy irgendwie nicht so diese Motivation auch hat, vielleicht dann halt nachzukommen und seinen Bruder zu rächen. Er war ja dabei und kennt auch diese Leute. Also da sind viele Sachen so relativ, ja, auf der einen Seite motivationslos gewechselt worden. Ich glaube, man hätte auch können irgendwie das anders machen. Ich verstehe schon, dass man halt Tommy irgendwie dann mit seiner Frau bei der Horde haben will. Aber ja, dann haben wir Joel da mit Abby und Dina mit zwei jungen Frauen. Das, weiß nicht, das war dann so gespiegelt. Während ja eigentlich vorher schon die Idee war, Joel trifft da noch mal auf eine junge Frau wie auf Ellie und kann ihr helfen. Dennoch, ich finde eigentlich, die zweite Folge ist so die beste in der Staffel. Ich finde die sehr spannend. Und eigentlich von dem Start an geht's gut los. Und das ist eine großartige Actionfolge. Also da will ich jetzt nicht so kritisch das Ganze sehen. Es gibt auch, finde ich, ein paar kleine spannende Änderungen dann doch. Ich will nicht alle Änderungen kritisch sehen, aber Joel stirbt zum Beispiel dann auch in dem Wissen oder in dem Gedanken, dass Jackson untergegangen ist. Ne? Das ist halt im Spiel. Man hatte das irgendwie als Idee gehabt und hat es dann rausgeschnitten, weil es zu groß gewesen wäre oder halt nicht möglich gewesen wäre. Das finde ich eine gute Änderung, dass er halt da komplett auch in dem Gedanken des großen Verlusts seines Bruders und seiner erweiterten Familie halt eben noch dann halt ermordet wird. Das macht diesen Mord nochmal schmerzvoller, finde ich.
Ja, und ich finde auch, ich habe immer so gerade bei diesen Szenen immer so, bin ich mit mir selbst in so einem Zwiespalt, finde ich das eigentlich gut, wenn man mehr oder weniger Beat für Beat und wirklich zum Teil Frame für Frame ein Spiel nochmal nachfilmt und erzählt. Aber in den Momenten, klar, jetzt die ganzen kleinen Anpassungen, die du gesagt hast, aber vieles ist ja wirklich 1:1 rein optisch übernommen, ne? Gefällt's mir dann doch richtig gut. Und ich finde schon die Szene, in der er dann quasi stirbt und Ellie zuschauen muss, die ist schon herzzerreißend, ja? Die hat mich auch schon wieder gekriegt. Eine Änderung, da wollte ich mal dich fragen, was du davon hältst, die wurde damals auch, weiß ich noch, heiß diskutiert, weil die üblichen Verdächtigen haben sich ja beschwert damals bei Part 2, dass Joel, den wir vorher als den absolut abgeklärten Über-Survivor kennengelernt haben, einfach sagt, wie er heißt und sich somit quasi preisgibt. Ne? Und in der Serie haben sie ein bisschen geändert, dass, ich glaube, Dina ruft ihn ja mit seinem Namen und dann kriegen sie raus, wer er ist. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war auf Basis der Kritik von damals oder ob das jetzt einfach nur quasi aus der Szene heraus entstanden ist. Ich habe damals eigentlich gar kein großes Problem damit gehabt, dass er seinen Namen sagt, weil ich denke, warum sollte er nicht, ja? Also, aber ich.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch diese Diskussion damals nicht wahrgenommen. Ich finde, das ist überhaupt kein großes Ding. Es zeigt ja eigentlich, dass Joel relativ diese Sache hinter sich gelassen hat. Also auch, dass er vielleicht denkt, ne, die Fireflies sind alle tot, sich sicher fühlt, da kommt niemand mehr. Es zeigt für mich eigentlich einen spannenden Charakterpunkt. Ne? Also es ist eine schöne Charakterisierung, dass er halt seine Guard so down gelassen hat. Ne? Also er ist jetzt relaxter, ein älterer Mann, der sich keine großen Sorgen mehr darum macht und auch sich sicher fühlt in dieser Community, durch diese Community einen wichtigen Teil da auch erfüllt und auch bekannt ist für seinen Namen, respektiert ist. Also Ja, und ich meine halt eben, er ist immer noch in dem Glauben, dass niemand bei den Fireflies überlebt hat. Insofern, ja, ja. Ist für mich jetzt kein Riesending. Habe ich auch nie so wahrgenommen. Ist interessant.
Gut, vielleicht die paar Kanäle, die ich damals irgendwie ausgesehen
habe. Ja, das ist ja immer so, klar. Man erinnert sich immer an das, wo man da gerade war, genau.
Eine andere Sache noch vielleicht, oder ist jetzt auch kein Riesending, aber ich glaube auch eine kleine Änderung ist ja, dass er doch aktiv auch Abby jetzt hilft. Das war, glaube ich, im Spiel auch ein bisschen anders, oder? Sind die da nicht dann eher danach? Und hier rettet er sie direkt quasi vor der
Kleinen? Ich glaube, diese klaustrophobische Szene habe ich relativ gut in Erinnerung, dass die auch im Spiel so ist, dass man da entlang krabbelt und dann von den beiden Hilfe bekommt und dann gemeinsam kämpft mit denen. Relativ verzweifelt in dieser Sägemühle, glaube ich, oder so.
Ja, aber dass er, na, vielleicht verwechsel ich das gerade, dieser Auftritt von ihm, dass man durch diesen Zaun fand ich im Spiel auch eine super bedrückende Szene, ja.
Vielleicht sollten wir trotzdem noch so ein bisschen so positiv hervorheben. Also, ich will nicht da so den Figuren vorschreiben, wie sie da in dem Kampf irgendwie so besser zu kämpfen hätten. Ne? Also ich hab da wieder so ein paar, auch in meiner Bubble dann halt, Stimmen wahrgenommen, die mich an so das Game of Thrones Finale erinnert haben. Also quasi wie hier Winterfell in diesem letzten Battle gegen die White Walker hätte besser verteidigt werden können und diese ganzen strategischen Fehler und sowas. Ne? Aber ich denke mir schon so, naja, so eine kleine Grube vor dieser Mauer hätte schon irgendwie geholfen vielleicht. Dennoch, ich fand das super cool. Das hat geil ausgesehen mit diesen Kanistern, die runtergeworfen werden. Das hatte so eine eskalierende Wirkung und dann wird die Mauer durchbrochen und was dann in der Straße passiert. Und dann haben wir ja dann auch diese nicht jetzt unbedingt neuen Infizierten, aber wir haben dann halt nochmal dieses Supervieh, das dann halt auch dann jetzt nochmal besiegt werden kann. Zuvor in der ersten Staffel war es halt so als Game-Over-Moment eingeführt worden. Da waren viele kleine Szenen dabei, die auch sehr hart waren, finde ich. Leute, die dann am Ende dann infiziert sind, kompromisslos dann halt nochmal erlöst werden. Da gibt's keine großen Abschiedsmomente mehr. Die Leute in diesem Ort wissen alle, wie sie zu leben haben. Da wird nochmal die Brutalität dieses Worldbuildings so unterstrichen. Ne? Also man hat auch nicht viel Zeit, es gibt keine Hoffnung und man muss eigentlich die Zeit nutzen, die man miteinander hat. Und das ist ja natürlich ganz, ganz wichtig auch dann für die Beziehung zwischen Joel und Ellie, weil Ellie gerade aufgrund ihrer Wut auf Joel halt eben nicht diese Zeit nutzt und dann wird Joel halt eben jetzt getötet. Das ist das große Problem. Also sie lieben sich ja, sie wissen auch, dass sie sich lieben, aber sie haben halt ein Problem. Wir wissen, dass sie sich lieben, wir lieben die Figuren auch und sie können halt nicht zusammenkommen, wie in so einer, wie es in allen besten Familien so vorkommt, ne? Und das passt halt wirklich sehr, sehr gut rein. Ich finde auch, Bella Ramsey hat das sehr gut gespielt hier am Ende. Ich mag auch so ein paar kleine Sachen, die Pedro Pascal macht mit seinem Finger, ne? Also, dass er gerade noch so die Finger so ein bisschen bewegt. Mhm. Er kriegt das noch so ein bisschen mit, dass sie da ist. Und dennoch, als Abby da und ihre Gruppe die beiden stellen, Joel ins Bein schießen und Joel halt sagt, hey, sag einfach deine Rede jetzt, was du hier vorbereitet hast und bring's vorbei, so, get it over with oder sowas, sagt er. Und hier, natürlich, Caitlin Dever bringt man auch aus einem Grund irgendwie so mit rein, aber man lässt sie da sehr, sehr viel so erklären, was wir halt schon wissen. Und auch in der ersten Folge geht Joel zur Therapie und erzählt Sachen, die wir wissen. Und es gibt ganz häufig so hier Momente, wo viel die Figuren so Exposition-Dump haben und viel erzählen, was wir bereits kennen und wissen. Ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen nochmal so in diesem letzten Moment die Spannung rausgenommen, so, weil man wusste ja, wohin das geht. Natürlich nicht nur, wenn man das Spiel gespielt hat, sondern weil die Situation auch immer unwahrscheinlicher wurde, dass da nicht ohne einen Verlust rausgegangen wird. Und dass dann das Ganze so von ihr als Monolog nochmal so breit getreten wird, warum sie das jetzt macht und dann auch mehrfach darauf hingewiesen wird, dass Joel diesem Arzt ins Gesicht geschossen hat. Das wird mehrfach genau so in dieser Serie zitiert, ne, Shot in the Head, mehrfach wird das so besonders betont und ich glaube, da geht's auch in einer gewissen Weise bei Mason um so ein Framing, also das, was Joel gemacht hat, dass das in keinster Weise zu verzeihen ist und das ist ein richtig großes Problem, weil wir dann auch später in der anderen Folge, in der Flashback-Folge am Ende dann halt auch schon so vorgezogen bekommen, was Joel eben selber zu dieser Situation denkt und dass er da relativ wenig Reue verspürt. Ja, Und ich glaube, dass Mason da eine sehr, sehr enge Interpretation hat. Aber ich habe jetzt viel über diesen Moment noch gelabert. Ich würde dir erstmal noch die Möglichkeit geben, da noch was zu sagen. Also unsere Hauptfigur verlässt die Serie, das Intro verändert sich, ist ein Riesending. Wie war das für dich so, das Ende von Folge 2, die uns ja ganz zerstört zurücklässt?
Ja, also ohne jetzt schon wieder auf das Spiel zu kommen, ist es natürlich so, man wusste ja, was einen erwartet. Ne? Und die Frage war eigentlich die ganze Zeit, als ich angefangen habe mit Staffel 2, in welcher Folge passiert's, ja? Und dann hat sich rauskristallisiert, okay, das wird jetzt wohl die Folge sein. Von daher ist, glaube ich, auch ein bisschen die Krux, ne, für die Leute, die Story kennen, den Impact hochzuhalten und die Leute, die Story noch nicht kennen, dann eben nicht gleich so abzuschrecken, dass sie sagen, ja, Moment, Pedro Pascal ist weg, dann brauche ich auch nicht mehr weitergucken. Und ich glaube, deswegen haben die sich auch so schwer getan und vielleicht deswegen dieser ausufernde Monolog, ja, um wirklich nochmal allen alles zu erklären und irgendwie mitzunehmen und den Schaden irgendwie so ein bisschen noch zu mitigaten, irgendwie zu sagen, okay, der hat halt auch was ganz Schlimmes gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie im Spiel auch dieses Some things are just not right, sagt sie ja dann noch. We all agree, some things are just not right. Weiß gar nicht, das sagt sie vielleicht auch im Spiel.
Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass Craig Mason das Spielende aus Teil 1 so interpretiert, dass die Lösung dieser Apokalypse durchaus möglich gewesen wäre. Also, dass man aus Ellie halt das Gegenmittel, worum geht's, um die Impfung halt eben, dass man das hätte herstellen können. Und das erste Spiel lässt das ja viel offener, als die Serie das interpretiert. Siehst du das auch so?
Ja, also das war eigentlich offen, genau. Ich würde aber auch sagen, zumindest aus Abbys Blickwinkel und vielleicht dann in gewisser Weise auch aus Ellies Blickwinkel ist das viel, viel klarer. Ich glaube, damals waren die Chancen wahrscheinlich bestens 50-50, dass das wirklich passen würde. Ja? Also von daher war ich auch immer Team Joel, ja, weil ich meine, ganz klar muss man da einschreiten.
Die töten ein Kind. Also nicht nur, dass sie sein Kind töten, sondern sie töten einen Menschen nicht in dem Wissen, dass es funktionieren wird. Denn im ersten Teil, am Ende, gibt es diverse Tonspuren, die man da im letzten Level sammeln kann. Und natürlich ist das jetzt wieder eine Frage, ne? Zählen die als Kanon mit hinein? Ist das so wichtig oder so am Ende? Das Spiel lässt es offen, aber im Spiel gibt es auch Hinweise darauf, dass bereits in der Vergangenheit mehrere Versuche dieser Art bereits fehlgeschlagen sind. Und dann ist natürlich noch die Frage, sagen wir mal rein theoretisch, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, sagen wir mal rein theoretisch, es ist durchaus möglich, dass man hier es schafft und es gelingt am Ende, diesen Impfstoff herzustellen. Wie wird dieser Impfstoff denn massenweise produziert? Wie wird er an die Leute verteilt? Ist es nicht schon so, dass die Gesellschaft, die überhaupt so nicht mehr existiert, es gibt keine Zivilgesellschaft, es gibt noch einzelne so verteilte Orte in der Welt, die vielleicht überlebt haben, aber auch unter welchen Umständen sie überlebt haben. Ne? Das Spiel heißt ja The Last of Us, also die Letzten von uns, aber auch irgendwie so das Letzte von uns. Vielleicht, also das ist ja nicht mehr schön, das ist ja brutal, das ist hässlich, was von uns übrig geblieben ist in diesem Szenario, was wir uns selbst angetan haben, auch in der Verteidigung gegen diese Welt. Und ich habe das nie so gekauft einfach, dass das dann am Ende einfach funktionieren kann und dass Joel diese, so postuliert das die Serie, diese sehr narzisstische, egoistische Entscheidung am Ende fällt gegen die Rettung der Welt. Und das ist für mich halt gar nicht gegeben. Das erste Spiel zeigt uns eigentlich die ganze Zeit, dass die Welt ist verloren. Es ist 20 Jahre, ist vorbei, Game Over. Und in der Welt, ja, kann man jetzt noch für sich so sein Heil suchen, ja. Aber die Welt ist eigentlich nicht mehr zu retten. Vielleicht auf einer persönlichen Ebene, und die Entscheidung trifft ja dann Joel, auch weil er halt eben sagt, nee, das ist eine Rechnung, die für mich nicht aufgeht. Und da war ich immer verortet. Und Craig Mason interpretiert das sehr eng. Und das finde ich eine total langweilige Entscheidung irgendwie, weil das Joels Entscheidung natürlich durchaus grausam macht. Und Craig Mason ist auch völlig überzeugt in seiner Interpretation. Ich finde das auch in den Interviews, in dem Podcast immer total verblüffend und befremdlich, dass ihm da keiner so richtig mal widersprochen hat, dass man das auch anders sehen könnte. Und das schockt mich einfach und das führt zu einem zu einer schmaleren Geschichte. Das nervt mich total. Das ist für mich mit eine, das ist vielleicht die Krux hier der Serie.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht super nachgedacht, dass er das wirklich so gesehen hat. Aber jetzt, wo du es nochmal so nacherzählst, ganz klar. Und für mich war das wirklich immer ein viel, viel offeneres Thema. Und da kommt ja dann auch wieder eine Szene, die auch schon im Spiel eigentlich erst ganz am Ende kommt, über die wir wahrscheinlich später nochmal sprechen, ne, die da auch schon wieder leider viel vorwegnimmt, meiner Meinung nach. Mhm. Weil die, für mich, was halt das Spiel wieder so herausragend gemacht hat, ist, dass du ja, wie du schon gesagt hast, ne, es wird ja, den beiden wird ja quasi der Moment der Versöhnung irgendwie genommen. Zumindest denkt man das ja sehr lange, ne? Auch die Staffel holt uns da noch mal kurz ab, aber so richtig schaffen sie ja trotzdem nicht, ja. Mhm. Und ja, und wenn jetzt natürlich wirklich dann aus Masons Sicht auch noch wirklich das Elend der Welt auf Joels Schultern lastet und das alle inklusive Ellie so sehen, ist natürlich noch dramatischer.
Was ich auch sehr dramatisch fand, war, dass wir am Ende noch mal Ashley Johnsons Stimme hören in dem Song. Ashley Johnson, die Ellie in dem Spiel spielt. Und sie ist ja in der Serie im Finale in der ersten Staffel als Ellies Mutter zu sehen gewesen. Und da wird halt erklärt, wie Ellie immun wurde. Und hier singt sie halt auch einen Song und wir sehen dann halt auch irgendwie so diese dunklen Wolken am Horizont. Das Lied ist sehr dunkel. Und dass Ellies Mutter das dann halt nochmal dann so singt, während sie weinend den Joel nach Hause ziehen. Das fand ich dann doch irgendwie ein sehr befriedigendes Ende, weil ich dachte, na gut, okay, das sind jetzt so ein paar Änderungen und hier und da wurde was vorweggenommen, was man sich hätte aufsparen können. Aber jetzt geht's ja los. Jetzt geht's Richtung Seattle und das ist ja das eigentliche Spiel. Also wenn man sich so überlegt, ich glaube, der Prolog vielleicht sind so 2 Stunden, der Epilog sind auch noch mal 2 und dann verbringen wir halt mit beiden Figuren 10 Stunden so ungefähr, würde ich sagen. Das Spiel ist, glaube ich, so 25 Stunden lang. Es kommt natürlich drauf an, wie man halt eben sich mit dieser Welt auseinandersetzt. Manche Leute brauchen länger, verbringen da gerne auch mehr Zeit und erkunden alles. Andere laufen durch den Schlauch halt durch, haben wir eben erwähnt. Kommt natürlich auch drauf an, wie gut man als Gamer ist, ne? Also klappt das alles oder auf welcher Schwierigkeitsstufe spielt man das Spiel? Aber das Spiel ist ja relativ klar definiert. Es geht um Seattle, also diesen Ort, diesen Schauplatz, in dem dann halt alles down geht. Ne? Also diese 3 Tage für beide Figuren. Und dann sehen wir aber in Folge 3, als die beginnt, eine Einblendung, die sagt 3 Monate später. Und ich habe mir echt so gedacht, so what? Hä? Also halt, what the fuck? Also wo ist denn da jetzt diese Dringlichkeit, die sich aus diesem Mord halt ergibt? Wo ist Ellie, die sofort aufbricht und versucht, diesen Leuten noch hinterher zu stellen und sie halt umzubringen? Und dann überspringen wir auch diese Trauerphase. Ne? Also während Ellie in diesen ersten 3 Tagen in Seattle ja ist, ist sie ja noch aktiv immer wieder Joel am Trauern. Ne? Also wenn sie Gitarre spielt und so weiter. Da gibt's ja immer wieder Momente, wo wir als Spieler erkennen und auch als selber nochmal halt, wir werden da so reingeworfen, gar nicht um Joel trauern können und direkt auch dann mit dieser Gewalt, die natürlich diese Rache halt als Folge hat, halt konfrontiert werden. Also da sind wir mit allem konfrontiert und Ellie als Figur ja auch. Und hier haben wir erstmal 3 Monate lang Pause. Und dann werden noch in dieser Folge ganz glanzlos die Scars eingeführt. Und da wird das eben auch vorweggenommen, weil die Scars im Spiel werden sie eingeführt an einem Moment, wo man dann in diesen Park halt auch läuft, wie jetzt dann auch in der Serie. Und dann kommt ja plötzlich dieser Pfeil aus dem Nichts. Und man wird getroffen in der Schulter. Natürlich wäre das eine viel krasse Verletzung, aber es ist halt ein Videospiel, ne? Und okay, es ist okay, wenn die Serie das so ein bisschen anders macht oder vielleicht eine andere Figur von diesem Fall getroffen wird, aber man nimmt ja wieder so eine Entwicklung in der Story halt weg. Also, hey, what the fuck, wer ist denn jetzt diese Gruppe? Man hat da schon so ein paar Teases gehabt und so weiter, aber plötzlich ist man da mit totalen, krassen Kultisten halt konfrontiert, die ganz anders kämpfen als zuvor, die auch neue Gegner sind. Und hier in der Serie zeigt uns die Serie das einfach wieder. Also ich finde es interessant, was die Serie macht und was sie nicht macht. Und ich denke immer, jedes Mal, es sollte eigentlich genau andersrum sein.
Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, ehrlicherweise. Ich fand auch den ersten Auftritt von den Scars eigentlich schon ganz gut. Ich finde aber, dass schon ein Problem in der Serie jetzt ist, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt nochmal möglichst schnell irgendwie alle Factions abgearbeitet werden müssen. Und jeder bekommt irgendwie nochmal kurz so einen kleinen Auftritt, dass wir die alle mal kurz abgehakt haben, dass es dann wieder weitergehen kann. Ne? Und das hat mich dann eher gestört. Da kommt es ja später dann nochmal mit den Scars oder Seraphites, haben wir nochmal eine Szene ganz gegen Ende, wo ich mich gefragt habe, okay, also wie gesagt, ich sehe die Serie sehr positiv, aber da habe ich mich gefragt, warum musste das jetzt eigentlich sein, ne? Wenn wir dann später auf der Insel kurz sind.
Ja. Ja. Ich würde trotzdem immer noch wieder positive Dinge hervorheben. Also ich finde, die Kameraarbeit ist häufig sehr gut und findet sehr schöne Bilder. Also auch diese Friedhofsszene in diesem rötlichen Licht da in den Rockies, das finde ich schon irgendwie schön. Ja, also
Auch wie Ellie durch das Haus läuft und die Jacke und so weiter sich anschaut. Also ich finde, das war was mir auch am Spiel immer, was mir auch am Spiel immer so gut gefallen hat, ne, ist so dieses, das Spiel mit Licht und mit Schatten und ich habe auch immer noch den, wie oft ich diesen Startscreen gesehen habe, mit dem offenen Fenster und dann immer die paar Akkorde auf der Gitarre. Aber das ist halt, und dieses Feeling, das schafft die Serie schon richtig, richtig gut umzusetzen. Also auch wie das Haus mit diesem warmen Licht und dann läuft sie halt zu der Jacke und riecht so ein bisschen an der Jacke. Ach, das ist schon sehr gut gemacht.
Ja. Finde ich auch, ja. Und es ist natürlich so, dass das halt so Sachen sind, die das Spiel macht, die halt sehr cineastisch sind, ne? Und die halt dann eben ein bisschen besser aussehen würden, als im Spiel drückt man nur einen Knopf, ne? Und dann hat man halt hier die Chance, das halt eben besser aussehen zu lassen. Und dann auch der Figur irgendwie näher zu sein, auch ein Close-up vom Gesicht zu zeigen, ne? Also da sehe ich schon auch die Möglichkeiten, wie eine Serie dann auch das Spiel halt nochmal heben kann. Dennoch, ich mag nicht wie Seattle hier am Ende ganz kurz nur einmal zu sehen ist. In der Ferne dann als großer Ort habe ich mich gefreut, weil hey, das sieht so aus, wie ich es aus dem Spiel kenne. Da sind die zerbombten Landschaften zu sehen. Und dann, wenn wir dann reingehen in die Serie, in die anderen Folgen, dann ist das nicht so. Also ich weiß nicht jetzt, wie du dazu stehst bezüglich Seattle und halt wie wichtig dir das war im Spiel, aber für mich war das schon ein Brett. Also ich fand diese Ankunft in diesem komplett überwachsenen Highway schon sehr stimmungsvoll. Und wenn wir dann halt diesen ersten Tag halt Seattle so als Haupthandlungsort dann halt erkunden oder beginnen zu erkunden, da habe ich so gemerkt, so okay, wie groß das Spiel überhaupt ist und was das Spiel überhaupt machen will. Und du hast eben von diesen Schläuchen gesprochen, dieser erste Teil, wo man da so fast so ein ganz großes Areal von der Innenstadt Seattles einfach selbst erkunden kann. Da versucht ja auch Naughty Dog das Ganze mehr zu erweitern. Es gab ja auch dieses Spin-off von Uncharted, wo man auch schon versucht hat, nicht so lineares Game Design zu haben. Und da funktioniert das ganz gut. Und hier in der Serie macht man eigentlich gar nichts damit. Also ich würde mich mal sehr weit aus dem Fenster legen und sagen, der Hauptcharakter dieses Spiels ist eigentlich Seattle. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hab da wirklich ganz oft immer noch, auch 6 Jahre später, das Verlangen, irgendwie diesen extremen Superfans zuzugucken, wie die sich da halt ganz filigran als Ellie oder als Abby durch diese Videospielwelten halt bewegen. Und ich finde dieses Design dieser Stadt, die ja wirklich sehr, sehr schön ist, eine der schönsten Städte auf der Welt und natürlich auch in den USA, was man damit gemacht hat, finde ich so beeindruckend einfach.
Ich muss jetzt erstmal, glaube ich, was Unpopuläres sagen. Mir hat der Anfang im Spiel in Seattle dieses Open-World-artige, das hat mir gar nicht so richtig gut gefallen. Ich war, glaube ich, dann schon so im Schlauchmodus, dass ich kurz ein bisschen überfordert war und dann mit meiner Karte da von A nach B geritten. Ich glaube, man hat ja das Pferd zu dem Zeitpunkt noch, ja. Und dann war ich so ein bisschen eher im Abarbeit-Modus. Aber rein optisch finde ich, also diese überwachsenen und überwucherten Betonbauten und was da so eingestürzt ist, ist halt auch, das trifft bei mir so genau das, was ich überhaupt als Thema auch mag, ja, und das ist halt schon mega gut gemacht. Ist aber auch in der Serie richtig, richtig schön umgesetzt, finde ich.
Ja, findest du?
Ja, also gerade dieser Shot am Anfang, ja, wenn dann Seattle zum ersten Mal im Hintergrund kommt, mir hat das richtig gut gefallen. Mm. Und auch wenn es in der Serie viel, viel kleiner ist, ne, weil die landen ja relativ schnell im Theater und so weiter und mit dem Panzer, ich habe da wenig auszusetzen.
Ja, doch, ich schon ziemlich sehr viel tatsächlich. Das ist natürlich auch eine Frage des Budgets, ne? Also diese Serie ist so oder so schon sehr teuer. Und das Standout natürlich vom Production Design her ist neben halt dieser überwucherten Welt in der zweiten Staffel halt schon die Horde in Jackson. Aber Jackson als Handlungsort ist ja auch, finde ich, mehr so flashed out als Seattle. Also halt, Seattle wurde ja bombardiert wie viele andere Städte und das hat dazu geführt, dass hier nicht nur jetzt die Stadt komplett überwuchert ist, sondern man hat so auch diese World Without Us aus dem Buch, aus der Serie, zerstörten Cityscapes, also man hat da diese Innenstädte, die halt komplett anders jetzt aussehen als jemals zuvor, also halt nicht nur, dass jetzt manche Gebäude eingestürzt sind oder umgestürzt sind, sondern dass halt eben ja, also ich finde, man kann die Geschichte nicht mögen, aber das Game selbst und das Gameplay ist so fluide, so meisterhaft und macht so viel Spaß, einfach da halt rumzulaufen und unterschiedliche Typen in verschiedenen Wegen halt zu töten, ist so befriedigend. Und ich finde halt, davon ist im Spiel gar nichts zu sehen, weil wir auch im Spiel relativ wenig von diesen Landschaften halt sehen, wo das möglich wäre. Also es gibt wenig überflutete Zonen, also eigentlich ja gar nicht so richtig. Und das ist im Spiel ja ein ganz wesentlicher, elementarer Teil, dass sich da die Flüsse durch die Bombardierung neue Wege gesucht haben oder halt manche Zonen jetzt überflutet sind. Man sieht nicht diese mit Gras überwucherten Hügel, die neben halt großen Wolkenkratzern stehen. Wir laufen nicht durch diese zerbrochenen Straßen, die jetzt neue Wege finden, durch Tunnel oder Gräben, die da neu geformt wurden. Also da ist ja relativ wenig da. Ich finde, es ist eigentlich kriminell, wie wenig Mason da halt interessiert ist. Daran interessiert ist, diesen Handlungsort, diese Stadt anders aussehen zu lassen als zum Beispiel Kansas City aus der ersten Staffel. Also da gibt's wirklich, finde ich, wenig Unterschied. In der totalen, ja, da ist das vorhanden, aber dann halt in der eigentlichen Serie, wie Ellie halt durch die Stadt geht, ist das überhaupt nicht da. Und dabei ist ja gerade das für mich das Hauptding im Spiel. Also halt eben, wie Ellie oder auch Abby von Punkt A zu Punkt B kommt und wie gefährlich das ist. Einmal natürlich wegen den Zombies, wegen diesem Krieg zwischen den Fraktionen und halt eben auch, weil einfach die Stadt einfach als Handlungsort so ein Abenteuerland geworden ist, das schwer zu durchwandern ist. Und davon zeigt uns die Serie eigentlich gar nichts. Craig Mason sagt auch einmal, wir haben ja kein Gameplay, deshalb ist das nicht so wichtig. Und ich denke mir halt so, naja gut, aber halt in der Serie hier, 6 Stunden ist sie lang, 7 Folgen ist sie lang, passiert ganz viel sehr schnell. Und ich hätte mir gern mal einfach so eine 15-minütige Sequenz gewünscht, wo Ellie einfach irgendwie rumklettert oder irgendwas anderes passiert. Und auch ein Hauptkritikpunkt der ersten Staffel war ja auch, dass so wenig Zombies vorkommen. Und klar, das kann man hier jetzt nicht sagen in dieser zweiten Staffel, aber im Handlungsort Seattle finde ich wiederum eigentlich schon. Wir haben natürlich dann schon so einzelne Momente, die Stalker und so weiter, ne? Aber Ellie und Abby töten, die ganzen Gruppen und so weiter, töten ja ständig irgendwelche Infizierten dort. Und das ist halt hier irgendwie gar nicht da. So diese ständige Präsenz, diese Gefahr, die sich daraus ergibt. Das ist natürlich eine Frage des Budgets, glaube ich schon, aber dass man da nicht einmal sowas macht, oder bin ich da zu krass in meinem Urteil?
Also ich glaube einfach, dass die Serie, vielleicht auch im speziellen Mason, wie du gesagt hast, auch mit dem Zitat, ich glaube, die hatten gar kein Interesse daran, dieses von A nach B und diese Erkundung und auch in gewisser Weise die Action-Szenen zu zeigen oder nachzustellen, weil ich habe das Gefühl, dass die Serie sich eigentlich wirklich vereinfacht gesagt für die Cutscenes vom Spiel interessiert, ne, und die Handlungspunkte und alles dazwischen. Ich weiß nicht, ob man keinen Weg gefunden hat, das interessant zu machen, oder halt einfach gesagt hat, das ist jetzt für uns gar nicht relevant hier. Und ja, also ich fände es natürlich auch schön, weil es sind schon Sachen, die bei so einem Spiel einfach mit dazugehören, ne? Mal so eine kleine, keine Ahnung, Kletterpassage oder vielleicht, ich hätte schon auch gerne mal noch ein paar mehr Sequenzen gesehen, wo sie so stealth-mäßig durch ein paar Sachen durchgehen müssen und mehr als mal einen Zombie irgendwo töten, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen der Zeit geopfert wurde, weil ich finde auch, die Staffel ist halt mit 7 Folgen auch nicht wirklich sonderlich lang, ne? Und da hat man, glaube ich, sich dann bewusst dafür entschieden, solche Sachen, die haben die, glaube ich, eher als Füller gesehen und weggelassen.
Mhm. Ja, natürlich schon. Man muss sich dann aufs Wesentliche konzentrieren. Aber es hat natürlich schon auch so ein bisschen eine Konsequenz dahingehend, dass halt die Figuren auch anders, ja, dargestellt sind, ne? Also die Charakterisierung von Ellie als da mordende Figur, die da rumläuft durch diesen neuen Handlungsort, war ja etwas, was vielen Leuten im zweiten Spiel halt böse aufgestoßen ist. Und dadurch, dass man jetzt diese Sequenz nicht hat, sind die Menschen, die Ellie dann tötet, also diese Momente, könnte man natürlich argumentieren, durchaus eindrucksvoller, also die haben mehr Gewicht. Auf der anderen Seite schützt man auch so ein bisschen die Figuren. Also man hat irgendwie, glaube ich, hier selten das Problem, dass man sich komplett von beiden löst. Also ich glaube, dass das bei Abby genauso sein wird. Und ich habe eben schon erwähnt, dass man da Abby und auch irgendwie Caitlin Dever irgendwie, glaube ich, so ein bisschen schützen will in dieser sanfteren Interpretation. Aber besonders Ellie wird ja hier komplett in Watte gehüllt eigentlich. Also es ist ja sehr, sehr selten, dass sie eigentlich die Figur ist, die jetzt einen Drang hat, nach vorne zu gehen und diese Rachegelüste halt auch irgendwie auszuleben. Erst am Ende des zweiten Tages hier beginnt das. Das liegt daran, dass man halt aus der Gruppe von Abby halt Leute rausnimmt und Sequenzen rausnimmt, also wo auch dann Schimmer, dass das Pferd einmal dann in die Luft gejagt wird, bei dieser Falle, die ausgelöst wird. Das hat man hier alles nicht. Also insofern nimmt man da auch Chancen, irgendwie so raus, Ellie als mordende Figur darzustellen und denkt halt einfach, dass das dann am Ende reicht. Sie hat aber die Zweifel, also sie hat die Zweifel die ganze Zeit. Und es ist Dina, die sie dann am Ende immer wieder dazu bringt und sagt, nee, es ist schon gut, wir müssen das auch so machen, wie du es eben gesagt hast, ne, some things are just not right, das sagt ja Dina auch einmal quasi so zu Ellie und bringt sie dann wieder so auf Spur und dann aber muss die Serie das Spiel auch adaptieren plötzlich und dann muss Ellie quasi so einen Overdrive schalten, während das ja eigentlich im Spiel so eine langsame Eskalation ist und es wird immer intensiver und die Figur verliert sich immer mehr in ihrer Rache, in dieser Spirale und das ist halt ein Problem dadurch, dass man halt die Möglichkeiten hier in der Serie nimmt, auch mal so casual Kills irgendwie so zu zeigen, ja, und ich frage mich halt die ganze Zeit, wo ist denn Neil Druckmann, der hier auch als Produzent mit dabei ist? Steh doch mal für deine Vision irgendwie ein. Also ich glaube halt wirklich auch nicht, dass das wirklich so mit dieser ludonarrativen Dissonanz halt auch so ist. Also man kann ja hier auch wirklich argumentieren, also in der ersten Staffel finde ich schon, da kann man eher in dieser Hinsicht argumentieren, aber besonders in der zweiten, Ellie ist ja so in einem offenen Kriegsfeld und sie wird ja von beiden Seiten als Gefahr immer sofort als Bedrohung wahrgenommen, sowohl von den Scars als auch von den Wolves. Insofern, ja, ob das immer im Spiel halt so ist, dass man halt nur reagiert, aber wenn man halt auf Figuren, auf NPCs halt trifft, dann reagieren sie auf einen in der Art und Weise, dass sie einen umbringen wollen. Und insofern könnte man das ja auch in der zweiten Staffel hier machen, ne, dass die in over the head sind und plötzlich ist jedes Mal, wenn sie halt gesehen werden, fallen Schüsse und so teilweise schafft man das ja an zentralen Punkten. Aber es ist halt immer so, dass man gerade nur das erzählt, was man erzählen muss und halt drumherum einfach nicht mehr der Geschichte und diesem Ort überlässt, halt mal zu atmen. Und das ist so das Problem, das ich halt habe mit diesem Handlungsort und wie man adaptiert. Weil diese Metropole, diese riesige Fläche, die sollte ja eigentlich von Zombies überfüllt sein, die sollte von diesen anderen Leuten überfüllt sein. Und ich finde halt, gerade in einer Serie, wo man Zombies nicht töten muss mit einem Kopfschuss, könnte man ja auch einfach mehr in dieser Hinsicht zeigen. Und ja, also es gibt halt immer wieder die Momente mit den Stalkern, ne, zum Beispiel auch da, wo Jesse sie dann rettet. Aber das ist alles sehr kondensiert. Also diese vierte Folge, glaube ich, oder die fünfte Folge, ich weiß nicht mehr genau, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber die verbindet mehrere Sachen, nämlich ich guck mal ganz kurz noch mal in meinen Notizen. Genau, es ist die fünfte Folge, die ist so action-heavy. Weil da haben wir dann diese Stalker. Und wir haben dann den Park, wo die Scars kommen. Wir haben das Krankenhaus und alles passiert ganz schnell. Und wir haben was am zweiten Tag ist, komplett überspringen wir was, nämlich wo Ellie nach Hillcrest geht, diese Nachbarschaft dort, wo sie dann auf diese Hunde trifft. Und auch Ellie, man lässt Ellie keinen Hund töten. Das Pferd wird nicht getötet. Also auch diese Kollateralschäden, ne, die halt hier manche Figuren in Kauf nehmen, bestialische Art und Weise halt unschuldige Tiere zu töten, ja, oder sie einzusetzen für ihre Zwecke, das nimmt die Serie auch raus. Also da sehe ich auch wieder so, die Serie hüllt das alles eben in Watte. Packt das in Watte. Das ist sehr schade, oder nicht? Oder siehst du es anders?
Also ich sehe es halt nicht ganz so problematisch wie du. Ich frage mich dann auch immer wieder, gibt es vielleicht echt einfach praktische Gründe? Vielleicht sagt HBO, naja Leute, wir können jetzt hier nicht alles machen, ja. Wir müssen schon gucken, dass wir die Zuschauer bei der Stange halten. Ich glaube, das für mich unterm Strich steht einfach, was ich gemeint habe. Ich glaube einfach, dass die bei der Serie gar nicht interessiert an diesen Sachen waren. Ich glaube, dieser ganze Action-Teil, die Gewalt, okay, Gewalt kommt schon vor, aber eigentlich wollen die viel mehr dieses Zwischenmenschliche die ganze Zeit erzählen und diese Dramen da und alles drumherum, habe ich das Gefühl, ist, ich weiß nicht, die, vielleicht hat Craig Mazin, da bin ich jetzt gar nicht dahinter, vielleicht hat er einfach auch gar nicht so diesen Videospielzugang oder Ansatz, dass ihm das halt einfach überhaupt nicht wichtig ist und er auch den Sinn darin gar nicht sieht und deswegen da gar nichts von erzählen will. Ne?
Ja, aber warum adaptiert er dann ein Videospiel? Warum gibt's jetzt angeblich eine Baldur's Gate Adaption von ihm mit als Showrunner? Also passt für mich nicht zusammen.
Und er hat halt was anderes gesehen. Also ich kann auch nur, ich will ihn ja gar nicht verteidigen. Ich verstehe auch die Probleme, die du damit hast. Ich finde nur den Fokus, den er gelegt hat, kann ich auch verstehen, weil ich sehe schon auch die Sache, wir haben es ja schon vorhin eingangs mal gesagt, ne, der Unterschied zwischen so eine Welt auch wirklich selbst erleben als Spieler und sich da durch Seattle durchzubewegen und selbst die Hindernisse zu erklimmen und dann, ich bin zum Beispiel, ich habe brutal Höhenangst auf diesen Türmen da, ja, ich könnte da kaum entlanglaufen, ja. Also das ist halt, wenn ich jetzt aber überlege, würde ich so keine Ahnung, 10 Minuten durch die Stadt laufen, irgendwie in einer Serie interessant erzählen wollen, ist, glaube ich, auch einfach nochmal eine ganz andere Aufgabe, weil das kann halt auch schnell langweilig werden nach den ersten 1-2 Minuten, ne? Und dann machst du vielleicht so eine Montage, wo du siehst, hier ist mal hier ein bisschen, siehst da ein bisschen, das ist dann vielleicht auch nicht so spannend. Ich kann mir echt vorstellen, dass es relativ pragmatische Gründe hat, warum die das nicht gemacht haben.
Ja, ja, ja. Ich bin da bei dir. Ich glaube schon, dass da diese Überlegungen halt so da waren und auch einfach, dass man halt, wie du eben schon erwähnt hast, die Zuschauer nicht verlieren wollte. Aber gerade das ist ja, ist vielleicht so mein Hauptpunkt, so warum ich damit hadere, weil halt ich finde, das erste Spiel ist halt so mutig, also nicht das erste Spiel, das zweite Spiel besonders, ist halt so mutig, weil es halt so vielen Leuten bewusst vor den Kopf gestoßen ist und auch so kühn war in dieser sehr trostlosen Erzählung, in dieser ganz dunklen Atmosphäre etwas erzählt. Ich glaube, man muss natürlich dafür auch irgendwo stimmungsmäßig das Ganze empfangen können, man muss auch irgendwie bereit sein dafür, aber halt eben...
Ich glaube aber auch, dass die mit dem zweiten Spiel damals ein richtiges kreatives Wagnis eingegangen sind. Ja, das hätte ja genauso gut richtig nach hinten losgehen können. Ja. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass so ein Studio nicht gewillt ist, diese Wagnisse einzugehen, obwohl ja HBO schon viel macht. Ne? Aber vielleicht sagen die dann, okay, also so ein paar Pfeiler gibt's bei uns, an denen wir uns ausrichten müssen.
Deshalb finde ich es halt aussagekräftig, dass Neil Druckmann die Serie verlassen hat. Also er hat natürlich eine gute Ausrede mit der Entwicklung von Intergalactic dann, seinem neuen Videospiel, aber halt, ich glaube schon, dass jetzt auch fast sechs Jahre nach dem Release so ein bisschen hat's gebraucht, aber die Leute können, glaube ich, inzwischen verstehen und auch so vollkommen appreciaten, was halt bei Teil 2 so zumindest mal zu respektieren ist, finde ich. Man muss ja nicht damit viben, ja, aber halt, ich finde, das ist ein ganz schonungsloser, auch irgendwie bewusst hässlicher Entwurf dieser Welt. Also wirklich sehr schonungslos, hässlich in jeder Hinsicht, schmutzig, brutal, pessimistisch. Wir haben Figuren, die Rache sühnen wollen und wir haben Frauen, die Muskeln aufbauen, die nicht irgendwelchen weiblichen, besonders natürlich auch im Videospiel Kontext halt irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen oder auch wollen, sondern einfach, das sind Figuren, die so aussehen, Form follows Function, was man mit ihnen erzählen möchte, und die gehen halt herum und die töten Leute mit Golfschlägern, geliebte Figuren aus dem ersten Teil, Figuren werden hier auseinandergerissen und zerstückelt und aufgehangen, schwangere Frauen werden getötet. Also das ist schon eklig. Das ist auch horrorhaft. Ne? Also es ist halt, das ist hässlich, habe ich es jetzt schon mehrfach genannt. Und fast schon zu fast so einem cartoonhaften Ausmaß. Ne? Also halt, ich kann schon verstehen, wenn manche Leute das halt zu viel finden. Aber ich respektiere das Spiel einfach für diesen kühnen Entwurf. Und ich finde, das ist so eine der wenigen Geschichten so in den letzten paar Jahren in der Fiktion, wo ja auch, wie du sagst, ein richtiges Risiko eingegangen wurde. Viele SpielerInnen und auch dann halt Zuschauer, jetzt theoretisch hätte man die Möglichkeit gehabt, so zu alienaten. Also halt, mir hat dieses Spiel wirklich so eine Woche lang auch einfach so eine bittere Stimmung, so eine Wolke über meinen Kopf gezaubert. Nicht, weil ich jetzt enttäuscht war, sondern einfach, weil es so eine Art Sequel war, dass dieses vielleicht so quirky Daddy-Daughter-Ding im ersten Spiel halt nochmal umgeworfen hat und was viel Größeres so entworfen hat. Also es ist nicht hier Daryl Dixon mit einer Tochter so rumläuft und alles ist easy und sowas, sondern es ist ein ekliges Spiel. Es ist offensichtlich auch, glaube ich, von jemandem gemacht worden, der auch zu der Zeit irgendwie was durchgemacht hat. Also Neil Druckmann ist natürlich auch Israeli und also hat, glaube ich, doppelte Staatsbürgerschaft, aber ist in Israel aufgewachsen, auch zu einem gewissen Teil. Und natürlich auch dieses Thema der Rache hat ihn natürlich auch bestimmt ist ein Form jetzt in seiner künstlerischen Ausdruck aufgrund seiner Konditionierung und auch diese Fraktionen, die nicht quasi diesen Ort halt teilen wollen, da können und halt eben immer wieder halt Opfernarrative halt bedienen, um halt ihre Gewaltausbrüche halt zu rechtfertigen. Also das ist auch einfach, natürlich ist das ein Riesending, Naughty Dog, ne, eine riesige Produktionsfirma von, was weiß ich, wie vielen 100 Leuten, die dort gearbeitet haben, massiv dann halt auch unter Druck gesetzt werden, dieses Ding fertig zu bringen. Also da gibt's auch genügend kritische Stimmen, die ich teilen würde. Und dennoch ist es irgendwie am Ende echt ein ziemlich, nicht jetzt unbedingt notwendigerweise singuläres, aber auch sehr weirdes, komisches Stück Fiktion am Ende geworden, das hier und da schon optimistische Momente hat, aber selbst die wirken fast so eingeworfen wie nur so, dass man gerade so ein bisschen den Rest so erzählen kann, damit es nicht nur negativ ist. Und das hat damals 2020 natürlich nicht nur, ich glaube stimmungsmäßig wird mich das immer abgreifen, aber gerade so 2020 auch im Sommer hat das total bei mir angeklungen, also positiv. Das hat mich total aufgegriffen. Und diese unterdrückende Stimmung, dass die halt hier teilweise einfach fehlt oder so drüber durchgerusht wird oder drüber hinweg getäuscht wird, finde ich echt problematisch. Auch, dass Ellie halt, also diese viel zitierte, dann auch mimifizierte I'm gonna be a dad-Reaktion halt eben, also dass es dazu geführt hat. Ich glaube schon, dass da die Häme ein bisschen einfach auch gerechtfertigt war. Ich weiß es nicht. Ich finde das echt weird, was man mit dieser Serie gemacht hat, mit diesem zweiten Teil.
Aber wie findest du jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir nochmal in die letzten beiden Folgen reingucken, dann gibt's ja jetzt den Moment, der im Spiel relativ spät kommt, oder nicht relativ spät. Ist die letzte Szene, ne? Weil das wäre so einer der wenigen Kritikpunkte, wo ich mich jetzt eher so ein bisschen aufregen würde, weil ich fand diesen Moment, also du hast ja gerade gesagt, man hat quasi 20, 25 Stunden absolut deprimierende Stimmung hinter sich, ne? Man schaut quasi zwei Charakteren dabei zu, wie sie absolut eskalieren und sich in so eine Abwärtsspirale reintreiben. Das Ende war ja auch wirklich ziemlich mitreißend und mitnehmend. Und dann war es aber so, am Schluss habe ich, und man war schon, ach Gott, was ein scheiß Ende. Und dann kommt es noch. Und für mich, und das ist ja eigentlich nicht viel, aber in dem Moment war das so, dann konnte auch ich wirklich meinen Frieden machen mit dem Ganzen. Ja. Und das ist so die einzige Kritikpunkt, die ich wirklich an der Staffel so richtig habe, ist, ich verstehe, dass sie das machen mussten, aber für mich nimmt es jetzt so viel weg, dass der Moment schon so früh gekommen ist, ja. Weil das war eigentlich so dieses, ja, das war das, was die ganze Zeit im Spiel so im Hinterkopf bei ihm geblieben ist, und die haben noch nicht mal sich versöhnen können, ja. Und jetzt hat man das schon gehabt irgendwie.
Erklär mir mal ganz genau, warum das Spiel für dich vielleicht schlecht gewesen wäre und warum der Moment das dann für dich umkehrt, also warum das für dich das Ganze rettet.
Na, das Spiel wäre trotzdem gut gewesen, aber ich finde dieses Grundthema, was du hier hast, dass quasi Vater und quasi Tochter, ja, sich irgendwie dann zerworfen haben über diese Salt Lake City Geschichte und sie ihm scheinbar nicht vergeben konnte, dass er sie gerettet hat. Und du hast dann das Problem, sie sieht ihm zu, wie er stirbt, und sie konnte nicht mehr mit ihm den Frieden schließen. Das heißt, du hast das ganze Spiel über diese Rachegeschichte von jemandem, der auch sich erstens an den Mördern ihres Vaters rächen will, aber ich glaube auch einfach ein bisschen an dem Umstand, dass sie es nie geschafft haben, nochmal richtig Frieden zu schließen, ne? Und du denkst, mein Gott, jetzt geht alles hier den Bach runter, ja? Alles ist kaputt, alles sind tot, und die beiden Charaktere, die ich aus Spiel 1 als lieben gelernt habe, die ein Team waren, ja, die zusammen super funktioniert haben, die sind noch nicht mal irgendwie im Frieden auseinandergegangen. Was ja das, ich meine, das, ich denke immer für mich, das ist so eine der schlimmsten Vorstellungen, ja, dass ich Menschen habe, die wirklich mir nah sind und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, Streit mit denen und schaff's nie wieder rechtzeitig mit denen das den Deckel drauf zu machen, ja. Und das hat man ja in seinem Leben, ne? Ich könnte jetzt wahrscheinlich 3-4 Namen sagen, wo ich denke, mein Gott, ich müsste die einmal mal anrufen, ja. Und das ist ja so eine, also für mich ist es so eine Grundangst, die ich im Kopf immer habe, ja, dass ich quasi es nie schaffe, solche Sachen zu lösen. Und dann habe ich das Spiel gespielt und du hast alles durch. Und dann ist aber immer noch im Hintergrund, oh Gott, und das ist noch offen. Und dann kam quasi dafür die Closure sozusagen, ne? Und das hat für mich einfach, ja, mein Seelenfrieden wiederhergestellt und deswegen das Spiel für mich so besonders gemacht.
Ich glaube schon, dass das am Ende ein hoffnungsvoller Moment ist, der dir noch Ellie ganz kurz nochmal ja, umdenken lässt. Also man sieht ja ganz kurz Joel aufplätzen und deshalb entscheidet sie sich dann halt, Abby nicht zu töten. Ne? Und dann geht sie ja zurück und hat dann sehen wir diesen kompletten Flashback, ne, wie du es sagst. Also gut, auch finde ich erläutert, was da der schmerzvolle Aspekt ist, und ich teile auch diese Einschätzung, ich sehe das genauso. Aber das Problem in der Serie ist nicht nur jetzt, dass es viel zu früh kommt, weil es ist ja wirklich literally so das letzte Ding, bevor Ellie dann halt eben nochmal versucht halt die Gitarre zu spielen und merkt halt eben, die Rache hat sie dazu gebracht, dass sie jetzt nicht mehr selbst über die Musik halt reconnecten kann mit Joel und ihn halt komplett verloren hat. Und hinzu kommt jetzt in der Serie lässt man eine ganz wichtige Flashback-Szene weg, nämlich dass Ellie tatsächlich, das ist natürlich aufgrund der Distanz, ne, kann man sagen, vielleicht ein bisschen schwierig, dass man das halt so umsetzt, aber why not? Später geht sie nach Seattle, das ist noch viel weiterer Weg. Also, dass sie da einmal wegreitet nach Salt Lake City, um nochmal selber rauszufinden über die Recordings, was da passiert ist für sich selbst. Und da haben die beiden ja diesen großen Streit. Hier ist das so ein bisschen mit Eugene so eingeworfen, ne? Und da haben wir das so ein bisschen anders nochmal umgesetzt. Das Hauptproblem ist aber, dass man zwei Szenen aus dem Spiel nimmt und sie quasi in eins vermischt. Und im Spiel ist es so, dass Ellie erstmal dann diese große Wut hat, weiterhin wütend auf Joel ist und dann halt diese, wir wissen es erst am Ende, diese verdeckte Verbindung zu ihm hat, ja. Und da ist halt die emotionale Distanz hier zu groß, als dass das funktioniert. Also in der Geschichte ist das die letzte Szene, bevor Ellie rausgeht. Und die Szene ist so schmerzvoll, weil sie unterstreicht, dass Ellie mit dieser Wut Zeit mit Joel halt verziehen hat lassen. Also sie hätten ja noch mal zusammenkommen können, hätte sie sich früher zurückgenommen und noch mal auf ihn zugegangen, also hätte sie noch mal das Telefon quasi in die Hand genommen, wie du es sagst, ja. Dann merkt man eben, ne, sie verliert alles im Spiel, sie erkennt, dass diese Rachegelüste gar nichts gebracht haben, worum es ja im Spiel auch geht. Und deshalb ist das für mich eigentlich gar nicht so ein hoffnungsvoller Moment. Das unterstreicht halt nochmal, wie traurig dieses Spiel eigentlich ist und wie hoffnungslos verloren das auch jetzt alles ist und wie traurig das war, was sie gemacht hat. Und man wurde ja als Spieler auch so durch die Mangel genommen von dem Spiel. Und das ist halt wirklich nochmal am Ende richtig so ein Gutpunch, wo man halt so denkt, ja, scheiße. Und dann zusätzlich finde ich noch die Inszenierung des Schauspiels. Gut, man weiß ja nie, inwiefern das jetzt einzelne Schauspielentscheidungen waren oder was da im Drehbuch steht oder ob doch dann Regisseur, Regisseurin halt die Schauspieler so angewiesen haben. Aber in der Spielversion ist Joel ja ein sehr stoischer, abgehärteter Typ. Ne, so ein Veteran der Apokalypse, der seine Trauer ganz tief verbuddelt hat von seiner Tochter. Mann, der halt aber für Ellie durch Wände gehen würde, ne? Und das ja hier auch dann getan hat und auch dann sagt, ohne jetzt in irgendeiner Art zu weinen, wie Pedro Pascal das ja macht in der Serie, ich würde das genau nochmal so machen. Und er ist komplett überzeugt, der ist resolut in seiner Entscheidung und er guckt sie auch genau in die Augen. Und in der Serie ist er am Weinen und Ellie muss ihm quasi alles so rauslocken und dann sagt er noch, I love you. Wobei das ja eigentlich, es ist ja schon gesagt, ne? Also halt, ich habe das gemacht, weil ich dich liebe, weil ich nicht ohne dich kann und so. Halt, das ist halt auch wieder so ein Moment in quasi dem Höhepunkt, dem Climax der Story, also dem emotionalen Höhepunkt, wird dann halt nochmal ausbuchstabiert, was ja eigentlich klar ist, was wir als Spieler auch zuvor gemacht haben, für Ellie, als Joel. Und das das ist halt irgendwie cheap, das ist billig, was die Serie da macht. Das finde ich nicht gut. Finde ich richtig problematisch. Aber für dich scheinbar nicht so ein Problem.
Nein, also das Grundproblem ist, dass es für mich zu früh kommt. Und das Grundproblem ist, dass ich auch jetzt nach der Diskussion, die wir hier haben und meinen Gedanken vorher, ich bin eigentlich der Meinung, es ist der Geburtsfehler ist, dass man Spiel 2 auf 2 Staffeln oder vielleicht sogar auf 3 Staffeln dann aufteilen möchte. Ja, weil dadurch hat man jetzt wahrscheinlich viele der Sachen sind einfach aus der berechtigten Sorge entstanden. Wir müssen bestimmte Sachen zu Ende bringen, bevor die Staffel zu Ende ist. Sonst haben wir zu viele offene Enden und die Leute sind total abgeturnt. Mhm. Und jetzt hat man irgendwie das Spiel quasi zweimal geteilt, in eine Hälfte gepackt und wahrscheinlich jetzt noch mal eine andere Hälfte, die kommt. Und dadurch entstehen diese komischen, verqueren Dinge und dass eben bestimmte Dinge zu früh kommen. Ansonsten fand ich jetzt die Szene an sich mit allen Anpassungen, ich habe die geschaut und war wieder, wenn ich dann in Pedro Pascals Gesicht schaue und die Tränen kullern, dann sind bei mir auch die Augen ganz feucht, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, ja. Bei mir nicht. Das ist das Problem. Weil halt im Spiel hatte ich die Reaktion und hier halt nicht. Und der Stoff ist ja da eigentlich der gleiche. Insofern wäre ich total empfänglich dafür und ich mag ja auch die Interpretationen. Wie gesagt, ich bin heute so negativ. Ich habe wirklich, glaube ich, gesagt, am Ende des Podcasts zu Staffel 1, so halt, ich habe gar nichts Negatives zu sagen. Ich bin mega happy und habe dann auch wirklich geglaubt, dass diese Serie in guten Händen sei. Und hier muss ich jetzt in einem zweiten Teil erkennen, dass da jemand scheinbar entweder nicht aufgrund dieser pragmatischer Probleme fähig ist, das so umzusetzen oder es nicht umsetzen will, weil er andere Akzente setzen möchte oder weil es halt einen Budgetgrund hat. Aber halt, es sind halt auch immer wieder genügend Momente da, damit ich, wo ich erkennen kann, nee, es liegt auch einfach an dem Drehbuch. Ne? Es liegt daran, wie oft Jesse in der letzten Folge sagt, dass er nicht sterben kann. Zum Beispiel halt so, hey, lass ihn irgendwie gereizt reagieren oder so. Ich meine, ist er ja, aber halt, warum buchstabiert er das so aus? Wir wissen doch durch diese passiv-aggressive Art, mit der er Ellie begegnet, dass er quasi sehr gereizt ist aufgrund dieser Entdeckung, dass er ein Vater sein wird. Ne? Und dieser I'm gonna be a dad Moment ist halt richtig krass, schlecht gemacht. Weil Ellie da so leichtfüßig und munter gezeigt wird. Und natürlich ist das ein schöner Moment für die Figur, so wie man sie in der Serie gezeigt hat bisher. Aber eigentlich ist das ja eine Figur, die gerade auf einem ganz anderen Trip ist. Und wenn man da ganz viel rauslässt, dann kann man das so machen. Und dennoch, trotzdem finde ich es halt besser, wie die beiden Figuren da miteinander agieren. Erwachsener, reifer, gewichtiger. Ne? Da sagt Dina, I didn't wanna be a burden. Ne? Also ich wollte keine Last sein für dich. Deshalb habe ich diese Schwangerschaft geheim gehalten. Und wie reagiert Ellie? Sie sagt, naja, jetzt bist du aber eine. Ne? Well, you are one now, glaube ich. Und das zeigt ja, wie krass Ellie inzwischen halt konsumiert ist von diesem Rachegedanke, ne? Also, dass sie nichts mehr anderes vor sich sieht. Selbst diese eventuell positive, hoffnungsvolle Zukunft, die sie ja am Ende auch dann ganz kurz einmal im Spiel halt durchleben darf. Und ich denke, die Serie wird das auch uns zeigen. Auf der Farm, wo Dina und Ellie dann halt das Kind großziehen. Und selbst da dann halt der Lockruf nochmal der Rache zu groß ist, als dass sie nochmal davon ablassen kann. Das finde ich halt mega krass. Denn der Wunsch von Joel ist ja eigentlich, dass Ellie es besser macht. Und aufgrund mehrerer Faktoren gelingt es ihr eben nicht. Die Serie findet einen sehr spannenden Punkt halt eben, das auszuformulieren mit diesem Cameo von Tony Dalton, also dem Flashback der Vater-Sohn-Szene. Fandst du das auch stimmungsvoll, wie da nochmal zurückgeflasht wird? Weil das sind so die Momente, wo ich mir denke, das kann das Spiel so nicht machen in der Art und Form. Also könnte es schon, aber da hat man nachher so Kojima 4 Stunden Cutscene oder sowas. Ja, aber das will ja keiner. Hier in der Serie, im Last of Us Videospiel. Aber hier wäre es halt durchaus möglich, sowas zu machen. Und das fand ich schon sehr nice. Also ich mag Tony Dalton natürlich auch als Better Call Saul Riesenfan.
Ja, also vor allem damals, ich bin da kalt rein und auf einmal kommt Lalo. Das fand ich natürlich fantastisch. und ich finde, die Szene fand ich auch sehr gut. Es war aber wieder sowas, was jetzt im Rewatch nicht ganz so emotional hängen bleibt wie beim ersten Mal. Aber ich fand, einfach da noch mal so ein bisschen Background zu bekommen und auch noch mal zu verstehen, was Joel da quasi mitgemacht hat, vielleicht auch ein bisschen, warum er und sein Bruder sind, wie er sind. Ne? Die haben ja selbst würde ich mal sagen, wahrscheinlich nach damaligen Maßstäben dann eher einen brutalen Vater noch gehabt. Und quasi schon von früh auf diese Erfahrung der Gewalt gemacht, aber eben halt genau das, was du schon gesagt hast, dass sie quasi, ja, dass der Vater dem Sohn, in dem Fall Joels Vater, eben mitgeben will, okay, versuch halt, keine Ahnung, ein bisschen besser zu sein als ich in der Welt später und nicht die gleichen Fehler wie ich zu machen, in vor allem jetzt eben in der Erziehung, und er dann das auf seine Ziehtochter wieder überträgt und ihr dann dieses Zitat unter Tränen auf der Veranda bringt. Das fand ich schon auch eine sehr schöne Szene. Ich meine auch, dass sie ja selbst da nochmal sowas später zu sagt, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere. Aber das waren so, genau wie du sagst, da macht die Serie eben Sachen, die ein Spiel wiederum nicht machen kann. Wie auch anderen Stellen, wo wir halt mehr auf nicht unseren Hauptcharakteren sind, sondern mal in einer anderen Szene ein bisschen mehr draufschauen. Und ja, das fand ich halt einfach toll umgesetzt. Und sowas hätte ich mir stundenlang noch weiterhin anschauen können, solche Szenen.
Mhm, ja, genau. Das sehe ich auch so. Weil die Serie findet ja manchmal wirklich so ganz komische Anlässe, das Spiel penibel genau noch mal zu rekreieren. Also diese Record-Label, nicht Label, diese Record-Laden, diese Schallplattenladen-Szene, wo halt Ellie dann noch mal Take on Me halt singt, ne? Das ist ja wirklich 1:1 aus dem Videospiel geklaut. So, also nicht geklaut, aber halt umgesetzt, adaptiert. Ja. Und dann hat man die Chance halt eben, wenn man das so macht, wie auch in der ersten Staffel, dann halt zusätzlich Sachen zu machen. Aber stattdessen macht man weniger davon und ändert sehr viel. Und das ist halt, glaube ich, wo diese zweite Staffel für mich halt einfach ja, sich tonal so anders anbietet. Da kann ich nicht mehr connecten. Also halt, das ist ja fast eine Abhängigkeit, die Ellie da hat. Also das ist ja auch irgendwie so eine Metapher für ein Drogenproblem fast schon, dass Ellie halt konsumiert ist, komplett zerfressen ist von dieser Rache. Und das Spiel zeigt einem ja, und die Geschichte dort zeigt einem ja, dass das alles um einen herum zerstören wird und die Leute um einen herum, und ne, man sagt ja, was einen nicht töten wird, macht einen härter. Und hier sehen wir, nee, pusht halt einfach die Leute von einem weg, ne? Und halt in diesen Änderungen, ja, ändert das halt eben für mich die Stimmung im Spiel halt komplett. Also ich würde vielleicht noch am Ende auf so eine weitere Änderung eingehen, nämlich es gibt jetzt Sporen. Die gab's in der ersten Staffel nicht, im ersten Spiel aber schon, auch im zweiten Spiel. Und damals habe ich schon gesagt, ja, wie will man dann diese Szene zeigen, in der Ellie dann halt Dina zeigt, dass sie immun ist, ne? Gut, jetzt hat man es so anders gezeigt, finde ich jetzt kein großes Ding. Aber jetzt bringt man doch noch mal Sporen mit rein, weil man ja doch dann noch mal diese Nora-Szene braucht, ne? Das fällt dann einem so ein. Das wird dann so verkauft, als die Welt entwickelt sich weiter, während man in der ersten Staffel im Making-of halt meinte so, na ja, wenn es diese Sporen gäbe, wie realistisch wäre es, dass dann nicht irgendwie viel, viel mehr Leute noch infiziert wären? Also das ist fast etwas, was man kaum umsetzen kann. Als Videospielelement passt das, um halt gewisse Gebiete halt eben stealth-mäßig interessant zu machen und sowas. Aber hier wollte man es nicht tun, jetzt tut man's. Ist das eine Änderung, die tiefer blicken lässt, oder ist das etwas, was für dich irgendwie dann doch klickt als neue Gefahr? Das hast du ja am Anfang auch erwähnt, dass das spannend für dich ist, so mit den Weiterentwicklungen.
Also für mich hat es einfach optisch geklickt, weil ich finde, dass diese Szene da im Keller vom Krankenhaus einfach super schön gemacht war, also schön in Anführungszeichen, ne? Aber auch wenn wir dann diesen Sohn sehen, der da quasi in diesem Sporenwesen drin ist, und dann atmet er noch so die Sporen irgendwie aus, ne? Also der atmet ja nicht mehr bewusst, aber ich fand das einfach super toll gemacht. Also das und dafür lohnt sich schon. Aber ich glaube, das war halt vielleicht auch wirklich in dem Fall hauptsächlich so ein bisschen Schauwert, weil die Szene mit Nora hätte man ja auch anders lösen können, ja.
Die Mutter von diesem Sohn wird ja auch eingeführt am Anfang der Folge. Und genauso sehen wir Isaac nochmal in einer Backstory. Also die Wolves haben hier schon eine Präsenz, bevor Abby eigentlich reinkommt. Nicht nur jetzt als Gegenspieler, sondern als Figuren mit einem Innenleben, mit Ansichten. Und das ist, glaube ich, schon so in einem gewissen Art und Weise notwendig, weil die Serie als Format, als Medium anders agieren muss, Sachen anders erklären muss, als das Spiel das kann, in seiner Spielwelt, und dann halt durch so Environmental Storytelling sehr viel so über diesen Kampf der Seraphites und der Wolves irgendwie so erklären kann. Aber das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes hier mit diesen Wolves und den Scars, finde ich.
Ja, also ich finde es halt einfach ein bisschen zu viel auf einmal, ja, weil du, ich finde im Spiel auch wieder, du, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen mit diesen Mechanismen, ne, dass du quasi durch die Welt dich selbst bewegst, du musst den Leuten entweder ausweichen oder sie töten, und ich finde, so kriegst du einen ganz anderen Bezug im Spiel zu den verschiedenen Factions, weil du die auch alle anders ein bisschen bespielen musst, ne, dann, die haben auch alle ein bisschen ein anderes Setting, und so lernst du die quasi kennen. Und hier ist mir so ein bisschen so Revue-mäßig, ne? Okay, jetzt haben wir noch die Scars, jetzt haben wir noch mal die Wolves, dann haben wir natürlich Fedra, kommt auch mal wieder vor, jeder kriegt so kurz seinen Auf- und Abgang. Und aber du, also ich hab's da nicht so richtig den Bezug hingekriegt in der Serie dann zu den Einzelnen.
Ja, weil es auch sehr einseitig ist, ne? Also halt die Serie und das Spiel in der Geschichte wollen ja am Ende dann so aufzeigen, eigentlich liegen beide falsch, ne? Und beide haben natürlich irgendwo Begründungen, die man nachvollziehen kann, aber kommen dann halt zum falschen Ergebnis und den falschen dann halt Aktionen, die sich daraus ableiten. Ja, aber halt hier ist halt noch nicht genügend dargestellt, und jetzt ist halt wieder diese zweijährige Pause im Videospiel, wo man dann halt eben in der Wechselwirkung sowas relativ schnell zeigen kann, ist halt einfach erfolgreicher, ne? Vielleicht noch eine Sache am Ende, als The Last of Us Teil 2 angekündigt wurde, geschah das über diesen Teaser, wo wir nicht wissen, wer wo was gerade hier was am Machen ist. Das ist eine Frau, die wir nicht kennen, Abby, die wird geschleppt von diesen Kultisten, die sie dann halt auf bestialische Art und Weise umbringen wollen. Und dann erst am Ende, als die Schreie der Infizierten aus dem Wald so stoßen, hören wir quasi, es handelt sich um ein The Last of Us Videospiel. Also man konnte das schon vorher so ein bisschen erahnen, aber das war ein ganz, ganz stimmungsvoller Einstieg in dieses erweiterte Universum und auch in so das Innenleben von einer neuen Figur, weil Abby dann halt eben überleben muss, auch mit diesem neuen Sidekick, den wir noch nicht kennen. Und das wird ja dann alles total vertieft dargestellt im Spiel. Und hier gibt man dann diese Szene dann Ellie im Finale, wo, also sie ist ja eigentlich auf dem Weg zum Aquarium, dann kommt diese große Welle, das ist mindestens eine Meile oder ein Kilometer entfernt oder sowas, also viel zu weit, als dass man das bei diesen hohen Wellen in voller Kleidung halt schwimmen könnte. Sie überlebt da auch wieder rein zufällig, obwohl diese Szene gar nicht notwendig ist, wird da angespült. Ich habe eben schon erwähnt, wird dann auch irgendwie wieder lebend gehen gelassen, völlig hirnlos. Aber dann gibt man halt diese krasse Abby-Szene. Und daraus entwickelt sich ja auch im Spiel dann wirklich so ein Kampf durch diesen dunklen Wald, was ich extrem beklemmend fand im Spiel. Gibt man das dann Ellie? Siehst du da vielleicht die Chance, dass man dann in der dritten Staffel, indem man das nochmal inszeniert, so spiegeln kann? Oder ist das wirklich schon so vorweggenommen und ist dann auch irgendwie, ja, verplasst? Vielleicht sollte man es nochmal tun, oder es ist einfach eine vertane Chance. Wie siehst du das denn, dass man da so einen ikonischen Moment aus dem Spiel jetzt wieder einer anderen Figur gegeben hat?
Ja, auch wieder einer der Punkte, die ich nicht so gut fand. Und ich glaube, man hat jetzt den Moment ein bisschen verschenkt, weil wir haben jetzt schon ein, zwei andere Szenen natürlich gesehen, wo sich Sachen spiegeln, ne? Also erst kommt Abby mit dem Golfschläger und dann später Ellie mit dem Heizungsrohr oder was und schlägt jemand aufs Bein. Aber ich glaube, dass sie da jetzt nochmal was spiegeln, das fände ich dann auch ein bisschen zu einfach irgendwie. Auf der anderen Seite muss Abby ja irgendwie noch mit den Scars irgendwie Zeit verbringen. Weiß ich nicht, aber ich fand die Szene insgesamt auch sehr, sehr unbefriedigend. Nicht nur, weil sie diesen Moment vorweggenommen hat, sondern weil es auch einfach absurd kurz innerhalb von wenigen Minuten auf die Insel gespült, am Baum gehangen und wieder runter und weg. Also das war Speedrun irgendwie, ja.
Ja, der Speedrun ist dann auch im Aquarium so, ne? Also man nimmt raus, dass man da den Hund tötet, nachdem man im Spiel dann schon mehrere Hunde getötet hat, und später stellt sich dann raus, ja, okay, also man weiß das natürlich schon vorher schon, dass das geliebte Tiere wahrscheinlich auch sind, die man da tötet, weil ja auch die NPCs halt rufen, nein, mein Hund und so weiter, nach Namen haben für ihre Kollegen und so. Aber hier ist es dann halt wirklich auch eine ganz wichtige Figur in dieser Gruppe um Abby herum, der Hund, der da getötet wird. Und dann überspringt man das auch. Also es ist alles total rushed, ganz kurz. Und dann geht man noch mal ganz kurz zu Owen. Und da ist es halt eben auch jetzt nicht die Rache, die dazu führt, dass Ellie da komplett verblendet zwei Menschen tötet, sondern dass es dann auch so ein Unfall so halb so ist, ne? So halt, also der Owen greift zur Waffe, sie schießt dann, tötet Owen, aber auch der Schuss tötet dann auch die Mel. Was ich dann spannend fand, ist, dass er noch versucht, das Baby rauszuschneiden, so, also einen Kaiserschnitt irgendwie so zu probieren. Ne? Das fand ich sehr beklemmend und eine spannende, interessante Änderung, das, was im Spiel halt nicht existiert. Und dennoch so, dass man das dann halt als Unfall so inszeniert, nimmt halt einfach so auch dieser Hässlichkeit von Ellies Verhalten dann halt einiges, oder?
Ja, zumal man an anderer Stelle ja jetzt kein Problem hatte, sie deutlich hässlicher schon zu machen zu so frühen Momenten. Wir haben ja vorher, sie wird ja zum Beispiel Tommy einfach links liegen lassen, weil sie unbedingt jetzt zum Riesenrad will. Ja. Und da macht man jetzt aber wieder so ein bisschen, softet man das Ganze ab. Das habe ich auch wiederum nicht so richtig verstanden, aber ich finde, man macht's wett, wenn man jetzt das mal so sagen kann, eben genau durch diese Szene, wo Mel sie dann anfleht, das Kind doch irgendwie rauszuschneiden. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich hatte so das Gefühl, dass Ellie dann ja auch total überfordert ist und einfach mehr oder weniger so ein bisschen Schockstarre ist und gar nichts machen kann. Ja. Und dann einfach diese 30 Sekunden, von der sie noch sagt, ne, ich habe noch 30 Sekunden und dann ist rum. Ja.
Wie siehst du denn die Möglichkeit, dieses Spiel gut, weiß nicht, befriedigend am Ende abschließend zu adaptieren in einer dritten Staffel? Reicht das aus? Weil eigentlich hat man ja immer mal so gehört, naja, es kommen auf jeden Fall zwei Staffeln, vielleicht sogar noch eine dritte, um dann halt den Epilog dann in Kalifornien irgendwie so zu zeigen. Wie siehst du das?
Also ich würde einfach mal aus logistischen Gründen sagen, dass es das Ganze jetzt noch mal um zwei Staffeln zu erweitern für diese Storyline wäre meiner Meinung nach total Blödsinn, weil wir haben immer diese 2 Jahre Wartezeit und ich finde, da geht so viel verloren dazwischen und du verlierst so viele Leute dazwischen, dass es einfach gar keinen Sinn macht. Also ich merke schon, nach 2 Jahren habe ich eigentlich immer schon wieder Probleme, in so eine Serie reinzukommen. Die werden viele Zuschauer verlieren. Logistisch auch, Bella Ramsey wird auf jeden Fall deutlich älter aussehen dann auf einmal, ja. Sie wird schon nochmal einen Sprung machen da und dann, nee. Also ich finde jetzt hat man schon die Hälfte des Spiels versucht, hier so reinzuquetschen und viele Sachen voranzuziehen. Jetzt finde ich, muss man das auch in der zweiten Staffel zu Ende bringen, weil nochmal dann wieder 2 Jahre vergehen zu lassen, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, welchen Cliffhanger man da auch quasi einbauen möchte zwischen 2 und 3 wieder.
Und man hat natürlich auch so ein bisschen das Game of Thrones Problem. Also ich glaube nicht, dass in einem Jahr, wenn dann vielleicht oder in 2 Jahren die Drehbücher geschrieben werden müssten, wenn man jetzt alles abschließt in Staffel 3, dass dann auch dann der neue Teil von, also der abschließende Teil 3, der ja auch dann in dieser Grounded-Dokumentation nochmal am Ende von Neil Druckmann so angekündigt wurde, ne, da wurde so gesagt, ja, also man will nur was erzählen, wenn man was zu erzählen hat, aber er hat jetzt eine Idee für Teil 3 und dann wird das so ausgeblendet und dann lässt man halt den Zuschauer mit halt so ein bisschen, ohne die direkte Bestätigung zu machen, halt eben in dem Wissen zurück, naja, es wird wahrscheinlich schon einen dritten Teil geben und der ist wahrscheinlich noch nicht draußen, schätze ich mal, gehe ich davon aus, weil jetzt wird schon darüber gesprochen, dass nächstes Jahr vielleicht neue PS6 rauskommt oder vielleicht sogar 2028 und bisher waren halt diese Releases von Naughty Dog immer am Ende einer Generation und das wäre ja eigentlich Intergalactic und insgesamt, ich glaube, es gab so ein Tease von Troy Baker, der Joel spricht im Videospiel, dass es dann noch weitergeht, aber prinzipiell hätte ich kein Problem damit, ne? Also diese langen Produktionszeiten. Ich sowieso mein Hot Take jetzt am kompletten Ende des Podcasts zu, weiß nicht, wie du das siehst, natürlich aus pragmatischen Gründen, aus logistischen Gründen völlig undenkbar. Aber ich meine, A Knight of the Seven Kingdoms Showrunner Ira Parker hat das jetzt auch gesagt. Also seine Idee wäre 3, 4 Staffeln als Kind mit Egg, dann 3, 4 Staffeln als Erwachsener und dann nochmal halt so in ein paar Jahren danach immer wieder so 15 Jahre dazwischen nochmal dann noch einen Abschluss zu drehen. Und ich finde auch halt eben, also Bella Ramsey als so Teenager funktioniert in der ersten Staffel, Bella Ramsey als junge Frau in der zweiten Staffel auch, aber halt nicht so gut, zumindest wird sie halt immer noch als Teenager geschrieben und das lässt sie halt aufgrund ihres jungen Antlitz halt auch noch immer jünger wirken, während im Spiel ich das nicht halt hatte. Da war Ellie schon eine junge, erwachsene Frau, gehärtet von diesem Leben in dieser krassen Welt und man hätte vielleicht auch einfach noch ein Jahr warten sollen oder so. Also keine Ahnung, wie das vertraglich umzusetzen wäre oder so. Aber es ist natürlich ein Riesending. Aber hätte man vielleicht nicht dann doch irgendwie einfach sagen sollen, okay, wir machen einfach immer mal eine Miniserie, wenn es noch mal was zu erzählen gibt, wenn es so passt. Also dass vielleicht jetzt erst in einem Jahr oder 2 die 2. Staffel rauskommt. Hätte das irgendwie mehr gebracht? ich glaube jetzt nicht so viel mehr am Ende, aber es hätte, glaube ich, vielleicht um so ein, zwei Probleme hätte es herumgeschifft oder so. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also im Nachhinein, und wie gesagt, ich klang jetzt, glaube ich, am Schluss auch schon wieder negativer, als ich klingen wollte, aber in der Nachbetrachtung muss ich sagen, vielleicht war es einfach falsch, überhaupt das Spiel als Vorlage für Staffel 2 so stark zu nehmen, weil es einfach, haben wir jetzt ja an verschiedenen Stellen schon besprochen, so viele Sachen so besonders macht, die du als Serie nicht umsetzen kannst, dass vielleicht der bessere Weg gewesen wäre, das erste Spiel umzusetzen. Die Leute waren total begeistert und dann so eine Art Last of Us Universe aufzumachen und vielleicht andere Stories zu erzählen, die im Spiel nicht erzählt wurden oder so wie eben auch mit Isaac Sachen, die wir nur als Story fetzen oder vielleicht als Sprachaufnahme irgendwo hatten und da vielleicht so eine kleine Story draus zu bauen. Ja? Vielleicht wäre das auch eine Alternative gewesen und vielleicht für zukünftige Staffeln, dass man sich da nicht in diese Not reinbegibt, nochmal was anders und zu erzählen, was aber schon perfekt erzählt wurde. Ich meine, was willst du dann machen, ja?
Also ich wünsche mir tatsächlich eigentlich keinen dritten Teil mehr, weil also sowohl als Videospiel noch dann halt als eine vierte Staffel, weil ich finde, dieser zweite Teil versteht sich ja wirklich auch so wie bei Godfather Part 2 als wirklich so als ein Teil einer übergeordneten Geschichte. Und die ist auch irgendwie so abgeschlossen. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, ich werde wahrscheinlich irgendwann ein paar Jahre diese Worte hier dann fressen müssen oder so, ne? Aber halt, weil ich dann den dritten Teil doch ganz toll finde. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man es jetzt noch unbedingt weiterführen müsste, weil man lässt das alles so total bleak, trostlos, trist zurück. Ellies Geschichte ist zusammen mit Joel halt beendet. Man hat sich verloren und man hat gesehen, wohin das führt. Und man muss einfach die Zeit, die man halt hat mit den Lieben halt genießen. Und deshalb geht Ellie zurück zu Jackson und entschuldigt sich bei Dina und probiert halt ein Leben zu leben, denke ich. Und ob man dann nochmal die Leute da nochmal rausreißen muss durch so ein Inciting Incident oder so, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das mich noch irgendwie begeistern würde. Also eigentlich, auch weil ich beide Spiele so mag, sage ich immer, lieber mal nicht jetzt dieses Denkmal da irgendwie in irgendeiner Weise ins Wanken bringen. Auf der anderen Seite halt eben, es wird jetzt nicht notwendigerweise was dadurch zerstört. Weder wird das Spiel jetzt in meiner Erinnerung schlechter durch diese zweite Staffel, die ich halt in vielen Teilen halt falsch interpretiert sehe. Aber naja, ich weiß nicht, ich bin jetzt doch irgendwie super negativ gewesen. Ja.
Ja, und viel Redebedarf hattest du, aber es war ja gut, dass es mal raus ist. Also das Schöne ist für mich, und so ging es mir ehrlicherweise schon, wie ich das geschaut habe beim ersten Mal, für mich ist das Spiel jetzt nochmal in meiner internen Wertung gestiegen und ich habe schon wieder richtig Lust, ich muss mir jetzt wirklich nochmal die Remastered Edition irgendwie in den Warenkorb legen und irgendwann mal Zeit finden. Und ansonsten, wie gesagt, ich fand die Serie, also die hat halt wirklich einfach das Problem, was umzusetzen, was schon eine 10 von 10 ist einfach. Und in einem anderen Medium ist es sehr schwer.
Ja, ja. Ja, ja, ist natürlich so. Uns bleibt das Spiel, ja, und man kann die Serie auch natürlich auch so rein, habe ich auch am Anfang gesagt, konsumieren und dann funktioniert das auch so. Mhm. Aber halt in dem Wissen um die, finde ich, tiefergehende Geschichte ist es halt schon ein bisschen schade, was hier draus gemacht wurde. Besonders, weil man ja in der ersten Staffel gesehen hat, es geht auch 1:1 und dann halt noch was hinzuzufügen, also Cherry on top. Dass das in der zweiten Staffel leider nicht gelungen ist, ist halt schade, aber ja, ich werde trotzdem am Ball bleiben und wir werden im PewCast natürlich weiterhin alles, was um The Last of Us geschieht, genauestens beobachten und verfolgen. Bis dahin könnt ihr uns aber schon mal jetzt in den Kommentaren auf Spotify oder in den Kommentaren auf PewCast.de erzählen, was ihr dazu findet, was wir gesagt haben, ob ihr es genauso negativ seht wie ich oder ob ich mich da überhoben habe. Ihr dürft natürlich Stefan auf seinem Account auf Instagram folgen. Ich weiß, dass du Twitter noch hast, aber den benutzt du nicht mehr richtig, ne? Also wo folgt man dir am ehesten, wenn man Updates möchte? Also man kann die Podcasts natürlich den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen halt abonnieren, aber wenn man so Updates will zu deinen nerdigen Tätigkeiten um Sci-Fi, um Filme und Serien, was verfolgt man da am besten?
Wenn man Updates in Anführungszeichen haben will, weil das ist alles andere als regelmäßig, genau, dann würde ich am besten immer noch Instagram empfehlen, Hyperraum Podcast. Da gibt's ab und zu mal alles mögliche, Brettspiele, Updates vom Podcast und wie auch immer, da kann man immer gucken, ab und zu sogar mal ein Fahrrad-Content, also da ist alles geboten.
Sehr gut. Sowieso in der Apokalypse völlig unterbewertetes Fortbewegungsmittel, die Fahrräder. Ja, es ist schon schade, wie irgendwie so der Twitter-Exodus halt so Leute in die unterschiedlichen Richtungen halt getrieben hat, während vorher habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann jetzt einfach sagen, ja, wir haben uns ja auf Twitter oft schon gesehen, geliked und naja, okay, so muss man meinen Leuten hinterherrennen, aber das kann man dann auf Instagram bei dir gerne tun. Natürlich kann man auch PewPewPlog auf Instagram abonnieren, aber PewPewPew.de ist die Anreise für alle Inhalte von mir. Für immer und ewig. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast auch.
War spaßig, sehr gerne.
Scheinbar, ja, doch viel, viel zu sagen gehabt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Sagt uns, was ihr dazu denkt. Kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.